Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, schönes Wochenende und einen guten Start in diese Woche. Heute wieder Thema Bergkarabach. Ich habe den Büroleiter von Martin Sonneborn, Dustin Hoffmann, hier zu Gast und wir reden nochmal über die Konfliktregion Bergkarabach, seine Eindrücke, seine Verbindungen in die Region. Und davor ein bisschen monologisieren von mir. Der Konflikt wird mich auch die nächste Zeit nicht loslassen. Auf dem Zettel stehen noch die Kaviar-Diplomatie, die Verbindung von Deutschland und etwaigen CDU-Politikern in die Region und auch anderen. Und ein kleiner Schwenk Richtung Rüstungsexporte Deutschlands in die Türkei und auch was so an Rüstung in Aserbaidschan gelandet ist, das alles ist heute nicht Thema. Dafür die Frage, ob wir es hier mit einem Krieg untergleichen zu tun haben, was der Aliyev-Clan so treibt, was für Stereotype so vorliegen und natürlich mein Gespräch mit Dustin. Aber bevor das alles noch kommt, erstmal zu den Kommentaren.
Hallo liebe Jenny, hier ist der Fabian aus Zlow. Ich wollte einmal ein bisschen Kritik an dem Gespräch mit den beiden Damen von der Klimaliste loswerden. Nicht an deiner Gesprächsführung, sondern an den Aussagen der beiden Damen. Ganz grundsätzlich erstmal das Lob, dass du sie beispielsweise gestellt hast, als dort nicht ganz richtige Aussagen zur Kurzarbeit getroffen wurden. Und in diesem Zusammenhang hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen Widerworte von dir gewünscht, aber grundsätzlich Kritik an die beiden. Dieser Ausschluss der älterer Menschen von politischer Haltung und Visionen an den Tag zu legen, halte ich, finde ich gut, teilweise auch für die Demokratie gefährlich. Also nicht, weil man jung ist, ist man mehr dazu befähigt, Politik im Sinne der Jugend oder für die neue Generation zu machen. Also ich kenne viele, auch ältere Menschen, die die Klimakrise definitiv bewegt und die da was gegen machen wollen. Also dementsprechend würde ich sagen, da sollte man diesen beiden Damen nicht folgen, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so böse gemeint war, aber das sollte, glaube ich, die oberste Maxime sein, Politik mit allen Menschen für alle, nicht für jeden zu machen. Und da kommen wir dann auch zum zweiten Punkt. Also ja, ich bin Sozialdemokrat und muss mich da häufig verteidigen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Also die Partei hat auch vieles gemacht, um diese Kritik auch zu verdienen. Was ich allerdings nicht so gut finde, ist, ein politisches Thema ins Feld zu führen, bei dem die SPD die Partei war, die das einfach federführend verhindert hat, nämlich die Autokaufprämie. Also ich glaube, wenn es nach CDU, CSU gegangen wäre, hätten wir diese bekommen. Und dann so ein bisschen Whataboutism zu betreiben und auf der anderen Seite dann die Ausstattung für die digitale Schule in Rechnung zu bringen, finde ich dahingehend sehr problematisch, als dass die Ausstattung der Schulen auf kommunaler Ebene erfolgt. Und dementsprechend wir hier nicht nur zwei grundsätzlich unterschiedliche Aspekte betrachten, sondern auch ja, diametral zueinander stehende politischen Ebenen, ne? Also einmal die höchste Ebene auf nationaler Ebene, auf der anderen Seite die kleinste. Und persönlich will ich aber damit abschließen, dass die Feststellung, dass die SPD auf kommunaler Ebene in diesem Beispiel, was genannt war, nicht mitgezogen hat, mich auch teilweise zur Weißglut bringt. Also wir in Düsseldorf sind da sehr progressiv unterwegs, vielleicht auch für unsere Wählerschaft zu progressiv. Aber wenn ich dann beispielsweise mir die SPD in Wuppertal oder Köln anschaue, das sieht dann gänzlich anders aus, aus der Opposition dann irgendwie doch eher die Klientel vertreten, die dann weiterhin SUV fahren möchte. Also da steht, glaube ich, noch eine Grundsatzdiskussion an, eine von vielen oder eine weitere. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die NRW-SPD derzeit nicht stark genug ist. Da sage ich mal, wie beispielsweise die FDP es gemacht hat, auch wenn ich die Inhalte nicht überzeugend finde, ja, so eine Art Mantel inhaltlich für die Wahlprogramme vorzugeben, dass man sich auf einer übergeordneten Ebene auf die grundsätzlichen Ziele verständigt, was auch einfach Sinn ergibt, weil auch die Stadtplanung so aufgebaut ist, dass man halt eben die kommunalen Planungsziele mit übergeordneten Planungszielen in einen Zusammenhang bringt. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, da spreche ich natürlich jetzt insbesondere die Sozialdemokraten an, aber ich glaube auch, dass das andere Parteien betrifft, also die Grünen, die Linke. Also wenn ich mir bei den Grünen anschaue, das Verhältnis zu den neuen Autobahnen, die da gebaut werden soll, das ist ja auch sehr suspekt. Und da sind die Leute vor Ort, wie bei der SPD, im Endeffekt die ärmsten Schweine. Deswegen, auch wenn ich da durchaus nachvollziehen kann, dass einige Genossinnen und Genossen da schelmisch auf die Grünen zeigen, meine Solidarität mit den Menschen, die da vor Ort auch gegen die Autobahn kämpfen, das ist jetzt kein Anlass meiner Meinung nach, um jetzt parteipolitisch, strategisch vorzugehen und den Grünen, sag ich mal auf gut Deutsch, ans Bein zu pinkeln, sondern wenn man das gemeinsame Ziel hat, dann sollte man auch schauen, dass man da an einem Strang zieht und die Menschen vor Ort unterstützt. Jetzt habe ich wesentlich länger gesprochen, als ich dachte, aber das scheint bei mir Programm zu sein. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit und mach weiter so. Also Podcasts machen derzeit eine Menge Spaß, auch die Themenauswahl sehr differenziert und immer inhaltlich reichhaltig. Danke dir, tschüss.
An der Stelle erstmal danke an Fabian für den Audiokommentar, den ich nicht selber einsprechen musste. Also seid wie Fabian, schickt mir Audiokommentare. Geht auch per E-Mail übrigens. Das mit der WhatsApp kriege ich vielleicht irgendwann hin. Also danke dafür auf alle Fälle. Und es ist ein sehr guter Kommentar, ein bisschen Rant-Modus, wie du ja mir geschrieben hast, aber ich finde es sehr in Ordnung. Und du bist sehr selbstkritisch auch mit der SPD. Das finde ich ja in Ordnung. Gleichzeitig verteidigst du ja deine Partei auch mir immer gegenüber, wenn ich nicht so differenziert bin. Wobei ich immer wieder sage, es tut mir ja wirklich leid, vor allem für die ehrenamtlich Aktiven auf kommunaler Ebene. Aber wenn ich halt mal Bullshit bei Twitter sehe, vor allem von den führenden Köpfen der SPD, dann kriegen die einen auf den Deckel. Und die stehen halt auch für die SPD. Ja? Also an der Stelle müssen meine Hörerinnen und Hörer, die bei der SPD Mitglied sind und ehrenamtlich tätig sind, mich auch ein bisschen verstehen. Ja, ihr werdet leider nicht an vorderster Front wahrgenommen, was natürlich auch sehr schlecht ist, weil ich ganz genau weiß, die meisten Ehrenamtlichen auf kommunaler Ebene sind mit Herzblut natürlich dabei und schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn wieder mal völliger Bullshit von Olaf Schäuble kommt. Das tut mir wirklich, wirklich für euch leid. Und ich möchte hier auch Platz schaffen für Kommunalpolitiker und auch gerne mal mit ihnen reden. Alles kein Problem. Ich hatte hier auch schon Kommunalpolitiker. Aber das wird nicht verhindern, dass mein Sarkasmus und mein Zynismus die SPD vor allem im Zusammenhang mit Leuten wie Olaf und Kevin und Co. treffen wird. Vor allem im Laufe der nächsten Monate des Wahlkampfes. Da erwarte ich Gruseliges. Also, nehmt es mir nicht übel. Ich weiß, dass ihr da seid und ich weiß, ihr habt einen harten Job und ich mache es euch nicht gerade einfach. Aber ein Tweet hat nur gewisse Anzahl an Zeichen und da fällt Differenzieren schwer und vor allem mein Zynismus bricht da immer voll durch, wenn ich mal wieder mit einem SPDler an oberster Stelle zu tun habe, der wieder mal wie ein Demokrat aus Amerika kommuniziert, wo ich das Gefühl habe, Feudalismus haben wir vor einer Weile abgeschafft, aber schön, dass du dich als Gönner hervortust. Und das tut mir ja auch, wie gesagt, immer für die Wahlkämpfer vor Ort wirklich, wirklich leid. Also dementsprechend bist du ja auch ein sehr gutes Beispiel für einen SPD-Politiker auf kommunaler Ebene, Fabian, der sowohl seine Partei immer mal wieder gegen mich verteidigt und auch mich immer wieder darauf hinweist, dass ich doch bitte differenzieren soll und gleichzeitig auch selbstkritisch bist, dementsprechend. Sehr gut. Sehr gut. Der Kommentar hat mir gefallen. Und ja, ich wollte meine Gästinnen jetzt auch nicht grundsätzlich so überfahren. Bei dem Thema Kurzarbeitergeld konnte ich mich aber dann überhaupt nicht zurückhalten, weil ich wollte auch nicht, dass sie dann ins offene Messer laufen, was ihre Informationssachen angeht. Und ich finde natürlich, dann sollte man auch nochmal sich neu informieren, wenn man darauf hingewiesen wird, dass etwas nicht stimmen kann. Aber nicht jeder kann alles wissen. Es ist auch nicht schlimm, Fehler zu machen oder irgendetwas nicht zu wissen. Gar nicht so verkehrt, ja. Man muss nur den Antrieb haben, sich immer mal wieder darüber zu informieren und ja, herauszufinden, wie geht es den anderen, was ist wichtig an anderen Themen. Das politische Weltbild sollte immer sehr breit sein, nicht auf bestimmte Korridore reduziert. Deswegen, ja, vielleicht hätte ich noch ein bisschen strenger sein können, aber ich fand es so im Großen und Ganzen auch ganz gut und du anscheinend auch. Also auf alle Fälle danke für den Kommentar und vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer auch noch ein Feedback dazu. Und danke fürs Hören, Fabian. Ich hoffe, du bleibst dran. Ich freue mich immer, wenn du dich meldest und mir Widerworte gibst. Und dann noch ein schriftlicher Kommentar von Markus aus Brandenburg an der Havel. Hi Markus. Hallo Jenny. In der letzten Folge Einmischen kam im Gespräch mit den Aktivistinnen von der Klimaliste der Handlungspunkt Photovoltaikverstromung und agrarische Ackernutzung kombiniert zu etablieren kurz auf. In den vergangenen Jahren haben in Beiträgen der öffentlich-rechtlichen Sender auch von dieser Option berichtet. Dort wurde diesbezüglich ein Fokus auf die Subventionsproblematik gelegt. Zum einen kann der erzeugte Photovoltaikstrom nicht EEG bezuschusst werden und andererseits können die EU-Agrarsubventionen für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse aufgrund der Verstromungsmischnutzung der Flächen nicht gewährt werden. Ich sehe in dieser Kombinutzung eine sehr vielversprechende Möglichkeit der ökologischen Transformation. Darüber hinaus spricht meiner Ansicht nach nichts gegen eine weiterentwickelnde Nutzung dieser Infrastruktur hinsichtlich einer Bewässerungsstrategie und möglicher Schutzkonzepte der erhöhten Sonneneinstrahlung im Hochsommer. Unabhängig von der Landwirtschaft kann diese minimalinvasive Nutzung der Photovoltaik auch bei Renaturalisierungsprojekten eingesetzt werden. Es wäre schön, wenn du, Jenny, diese Kombi zwischen Ökostrom Erzeugung und Landwirtschaft hinsichtlich ihrer unzureichenden politischen Rahmenbedingungen demnächst im Einmischen-Podcast vertiefen würdest. Danke mit freundlichen Grüßen, Markus. Oh, danke für den Kommentar. Das klingt alles sehr gut und anscheinend bist du besser informiert als ich. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der sich auskennt oder mir einen Experten empfehlen kann. Dann würde ich mich sicherlich Richtung 2021 damit beschäftigen. Dieses Jahr wird das sicher nicht mehr. Ich habe hier Tonnen an Material und Themen, die ich auch noch nicht aufgegriffen habe. Aber ich finde, gerade in Richtung Wahlkampf könnte man da auch mal bei den Grünen nachhaken, wie denn das auf europäischer Ebene aussieht, da Synergieeffekte gerade im Bereich der Förderung der Landwirtschaft beim Thema Ökoverstromung ein bisschen mehr rauszukitzeln. Also herzlichen Dank, Markus, für den Hinweis und ein Shoutout an die Hörerinnen und Hörer, die sich damit besser auskennen und mir da vielleicht den einen oder anderen Experten empfehlen können. Würde ich gerne aufgreifen. Und wie ich am Anfang angedeutet habe, heute nochmal die Konfliktregion Bergkarabach. Der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien ist hier wieder Thema. Ich glaube, die zweite Woche hintereinander ist aber auch nicht so schlimm. Denn es ist ein Krieg, in dem aktuell sehr viele Menschen sterben. Hunderte sind schon umgekommen, sowohl Soldatinnen und Soldaten als auch Zivilisten. Es werden Journalisten beschossen, unter anderem vor allem von aserbaidschanischer Seite. Und mittlerweile gab es das zweite Mal Ankündigung, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Und mittlerweile ist er das zweite Mal ungefähr 5 Minuten lang durchgehalten worden, um dann wieder, je nachdem, auf welcher Seite man mehr Glaubwürdigkeit vermutet, gebrochen worden. Es freut mich ganz besonders, dass ich den Gast Dustin Hoffmann heute tatsächlich dabei habe, der nochmal einen Einblick gibt, wegen persönlicher Betroffenheit auch, weil es ist sehr einfach darüber zu erzählen, wenn man weit weg ist und niemanden kennt. Aber Dustin hat auch persönliche Verbindungen nach vor allem Bergkarabach aufgrund der Tatsache, dass er schon vor Ort war, die Stadt kennt, vor allem Stepanakert, die Hauptstadt der Republik Bergkarabach, und dort einige Zeit mit den Menschen verbracht hat und jetzt die Bilder von vor Ort sieht und sagt, ja, in dem Restaurant, in dem Café war ich und jetzt ist das praktisch weg. Ja, und er weiß nicht, was mit den Menschen passiert ist, die er vor Ort getroffen hat. Aber zuerst einmal eine ganz wichtige Frage, was diesen Krieg angeht. Haben wir es bei dem Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien mit einem Konflikt untergleichen zu tun? Oberflächlich betrachtet haben beide Länder eine sowjetische Vergangenheit und weisen entsprechende Gemeinsamkeiten auf. So ähneln die sowjetischen Betonbauten am Rande Bakus jenen außerhalb von Jerewans. Blickt man jedoch genauer hin, sind schon ziemlich grobe Unterschiede zu erkennen. In Aserbaidschan herrscht der Aliyev-Clan seit 1993 gestützt auf das opulente Öl- und Gasvorkommen und den daraus gewonnenen Petrodollars seit nahezu 30 Jahren in einem autoritären System mit Hilfe einer breit aufgestellten Propagandamaschine, die unter anderem gestützt wird durch solche Dinge wie eine durch die Familie betriebene Stiftung, die sich besonders hervortut im Bereich des sozialen Engagements und der baulichen Tätigkeiten weltweit. Aber diese Propaganda- und finanzstarke Maschine erlaubt es ihnen auch, nicht nur die Gunst ihres eigenen Volkes zu erkaufen, sondern auch die vielen internationalen Politikerinnen und Politiker gewogen zu stimmen. Selbst die Justiz Europas wird mit Hilfe von Petrodollarn umgangen. Das beste Beispiel hierfür ist der aserbaidschanische Leutnant Ramil Safarov, der während einer NATO-Friedenskonferenz in Budapest in das Zimmer seines schlafenden armenischen Kollegen einbrach und ihm mit einer Axt den Kopf abhackte. Nach seiner Verurteilung in Ungarn wurde er wenige Jahre später nach Aserbaidschan ausgeliefert und dort als Nationalheld empfangen und zum Rang eines Majors befördert. Der Hass gegenüber ArmenierInnen wird in Aserbaidschan schon gezielt im Kindergartenalter gefördert. So überrascht es dann auch nicht, dass die Bevölkerung nach den Konflikten in der Grenzregion im Juli 2020 auf die Straße ging. Es kam zu Demonstrationen in Baku, bei denen nicht der Frieden, sondern eine vollständige Mobilisierung zum Krieg gefordert wurde. Diese Demonstrationen nahmen aber auch oppositionelle Tendenzen auf, weswegen diese dann auch gewaltsam niedergeschlagen wurden. Die Kritik an Alijews menschenverachtenden und korrupten Regime hat im Zuge des niedrigen Ölpreises, der wirtschaftlichen Einbrüche durch die globale Pandemie und deren wirtschaftlichen und politischen Fehlschlägen ein für ihn gefährliches Maß angenommen. An der Stelle nochmal was zur aserbaidschanischen Wirtschaft. Die wächst seit Anfang des Jahrtausends exponentiell. Das BIP im Jahr 1999 stieg um 7,4, 2000 um 11,4 und dann nochmal 2001 um 9,9%. Diese Entwicklung basiert vor allem auf dem wichtigen und expansiven Wirtschaftszweig der Ölindustrie. Zwischen 2000 und 2016 stieg das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 652 auf 3.960 US-Dollar. Gleichzeitig ist dieser errungene Reichtum aber sehr, sehr ungleich verteilt. Ich habe ja schon erwähnt, Aserbaidschan hat ein großes Problem mit Korruption. Zu den Eckdaten komme ich gleich. Hauptsächlich hat der Aliyev-Clan sich daran bereichert. Wenig davon fließt in die Bevölkerung selbst zurück. Und wenn, dann nur über solche Dinge wie die Stiftungen der Familie, die sich als Gönner hervortun, während der Staatshaushalt halt kaputt gespart wird. Und alles, was in dem Staatshaushalt selber angeschafft wird, hauptsächlich militärische Ausgaben sind. Um das hohe Problem mit der Korruption mal zu unterstreichen, das Land belegt 2016 Platz 123 von 176 Ländern im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International. Ilham Aliyev hat zwar einen sehr reichen Clan, er ist sich aber des Problems um die Armut in seinem Land bewusst. Er versucht, diese zu mindern, damit Oppositionelle nicht Unterstützung gewinnen. Mittlerweile leide das Land auch unter einer sehr hohen Inflation und unter der sehr hohen Staatsverschuldung, die sich vor allem in den letzten Jahren angehäuft hat, wegen den hohen Ausgaben gerade im Bereich des Militärs. Neben Korruption und Armut und Misswirtschaft hat Aserbaidschan auch ein Problem damit, dass sie vom Öl wirklich extrem abhängig sind. Nach Russland und Kasachstan ist das Land der drittgrößte Erdölexporteur des postsowjetischen Raums. 2005 erwirtschaftete das Land 67% des BIPs aus der Ölindustrie. Der Anteil der Öl- und zunehmenden auch Erdgasexporte am BIP stieg seit langer Zeit an. Aserbaidschan fördert 2009 knapp über 1 Million Barrel Erdöl pro Tag. Zum Vergleich, 1997 waren es noch 173.000 Barrel. 2015 waren es nur noch 800.000 Barrel pro Tag. Diese Abhängigkeit vom Ölexport rächt sich während des Falls des Ölpreises 2014 und 2015. Diese führte zu einer Abwertung der Landeswährung um fast 50%. Diese Situation ist aktuell in Aserbaidschan noch viel schlimmer. Aufgrund der Tatsache, dass der Erdölpreis praktisch während der Corona-Zeit absolut eingebrochen ist. Das gleiche Problem hatte ja Russland, darüber wurde viel berichtet. In Aserbaidschan ist es noch extremer. Das Land hängt zu 47% vom Öl ab als Exporteinnahme. Ohne Erdöl läuft da gar nichts. Also die Wirtschaft ist praktisch am Boden, wenn nicht genug Erdöl exportiert wird. Und wenn wir dazu kommen, was könnte zum Beispiel die EU tun, um auch Aserbaidschan dazu zu zwingen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren? Die beiden beteiligten Länder auf Aserbaidschans Seite, Türkei und Aserbaidschan, sind sehr, sehr abhängig, was den Außenhandel angeht, also den Export in Richtung EU. Gleichzeitig umgekehrt ist die EU, was die Exporte in Richtung Aserbaidschan angeht, nicht so abhängig. Aber erstmal ein paar Zahlen. Aserbaidschan wickelte im Jahr 2017 ein Außenhandelsvolumen von insgesamt 17,7 Milliarden Euro ab. Die EU importierte im Jahr 2017 Waren im Wert von 9,4 Milliarden Euro aus Aserbaidschan. Davon waren 98,1% Erdöl und Erdgas. Heißt, die EU könnte durchaus ein Erdöl- und ein Erdgasembargo gegenüber Aserbaidschan verhängen und den entsprechenden notwendigen Druck auf das Regime in Baku auslösen, der sie dazu zwingt, an den Verhandlungstisch zu gehen. Armenien muss man dazu nicht durch entsprechende Sanktionen zwingen, hauptsächlich deswegen, weil das Land eh schon ziemlich arm ist und nicht so unglaublich abhängig von Exporten Richtung EU. Und weil sie durchaus ein Interesse haben, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden und vielleicht auch zu verhandeln. Und die EU könnte da auch ohne größere Sanktionen darauf einwirken, zusammen mit Russland, dass Armenien den einen oder anderen auch schmerzhaften Kompromiss eingeht. Aber im Moment müsste mehr Einflussnahme Richtung Baku passieren und vor allem von Seiten der EU. Das entsprechende Handwerkszeug dazu haben sie aufgrund der Tatsache, dass Aserbaidschan so extrem abhängig ist vom Ölexport und 50% davon Richtung EU gehen. Was die Exporte der EU Richtung Aserbaidschan angeht, im Jahr 2017 haben sie Waren im Wert von 1,7 Milliarden nach Aserbaidschan exportiert. Davon waren 42% Maschinen und Fahrzeuge. Einige davon sehen wir aktuell übrigens im Kriegseinsatz. Unter anderem Mercedes-Fahrzeuge, auf die auch das ein oder andere Rüstungsprojekt noch draufgeschraubt wurde. Aber dazu vielleicht später in einer anderen Folge. Jeweils etwa 15% Chemikalien und Industriewaren. Im gleichen Jahr nahmen die 28 EU-Länder 48,2% aller aserbaidschanischen Exporte ab, was die EU zum wichtigsten Exportmarkt Aserbaidschans vor der Türkei 13,6%, Israel 6,1% macht. Übrigens, Türkei und Israel neben Russland die Länder, die Aserbaidschan mit den wichtigsten neuen Rüstungsmaterial ausrüsten. Aserbaidschan importiert übrigens auch das allermeiste aus der EU. 21,7% macht da das Handelsvolumen aus. Das ist noch vor Russland mit 17,7%, der Türkei mit 14,8%. Für die EU ist Aserbaidschan hingegen ein sehr untergeordnetes Land. Die wickelt nämlich nur 0,3% ihres Außenhandels überhaupt mit dem Land ab. Was Exporte angeht, sind da die Türkei und Israel tatsächlich interessierter an Aserbaidschan. Diese beiden Länder können da aktuell ihre neueste Kriegstechnik hin exportieren, unter anderem modernste Drohnen aus Israel, die da aktuell so zum Einsatz kommen. Aufgrund dieser Faktenlage lassen sich zwei Dinge festhalten. Erstens, hätte die EU da tatsächlich ein Interesse daran, sich in diesen Konflikt einzumischen und mal ein bisschen Außenpolitik zu betreiben und ihr Standing in der Welt zu beweisen, könnte sie Aserbaidschan und Armenien ganz schnell an den Verhandlungstisch zwingen, indem sie Baku einfach mal den Erdöl exportierenden Hahn abdreht. Sie könnte das Land dementsprechend sofort in eine Krise stürzen. Entsprechendes gilt übrigens auch für die Türkei. Man hat da durchaus Handlungspotenzial. Man lässt diese Staaten mit den entsprechenden Diktatoren nur viel mehr gewähren, als für mich persönlich nachvollziehbar ist. Denn am längeren Hebel sitzt ja eindeutig Brüssel. Und Europa hätte tatsächlich mal die Möglichkeit zu beweisen, was für ein außenpolitisches Standing denn die Europäische Union sich in Zukunft vorstellt, wie ihre Vision aussieht. Ist die Vision etwa, wir lassen Diktatoren gewähren, solange sie uns Öl und Gas liefern? Sind das die Werte der Europäischen Union? Bei Uschi von der Leyen hörte sich das vor wenigen Wochen noch ganz anders an. Aber da geht's wohl nach dem Motto, do as I say, not as I do. Und zum Zweiten lässt sich festhalten, dass Aliyev durchaus ein großes Interesse hat, aktuell die Bevölkerung mit einem Krieg Richtung Bergkarabach zurückgewinnen, abzulenken hat. Denn wirtschaftlich läuft das aktuell nicht gut in Aserbaidschan. Und wenn es nicht gut läuft, passieren Diktatoren schon mal komische Dinge wie massenhafte Streiks und Demonstrationen und Forderungen, bitte doch zurückzutreten und die Milliarden, die man persönlich sich angereichert hat, auf Kosten der Bevölkerung zurückzugeben. Mit dem aktuellen Krieg versucht Aliyev, dem ein bisschen vorzubeugen und vor allem tut er das, indem er die freie Presse mundtot macht. Also es gibt in Aserbaidschan keine freie Berichterstattung. Es gibt Staatspropaganda und entsprechend gesteuerte Medien. Aktuell wird jeder angeklagt oder verhaftet oder weggesperrt, der sich auch nur irgendwie kritisch gegen den Krieg äußert. Gegen Aliyev so und so. Und es gibt eine Reihe von Journalisten, die bereits angeklagt wurden. Diese sollten sich tunlichst von Weißrussland und, wie vorhin erwähnt, Ungarn fernhalten, weil diese Länder schon gerne mal ausliefern und dann landest du in irgendeinem aserbaidschanischen Loch. Es gibt Fälle von Menschen, die sich auf Social Media, Facebook und Twitter entsprechend für einen Frieden ausgesprochen haben zwischen Aserbaidschan und Armenien. Auch die wurden befragt und von der Polizei direkt in der Wohnung abgeholt. Und wenn entsprechende Verwandte das so geschildert haben bei Facebook, wurde darunter kommentiert, richtig so und er soll doch bitte erschossen werden. Also die Propaganda und der Hass gegen Armenien greift da auch voll durch gegen jeden, der sich irgendwie kritisch äußert. Und so hat es Aliyev auch am liebsten, weil dann keiner drauf guckt, was er so treibt und sein Clan. Internationale Presse in Aserbaidschan gibt es praktisch keine. Journalisten ist es nicht erlaubt, nach Aserbaidschan einzureisen, abgesehen von türkischen Medien und regelmäßig werden Journalisten auf armenischer Seite beschossen. Beispielsweise wurden französische Le Monde-Journalisten, während sie sich in zivilen Häusern befanden, durch aserbaidschanische Artillerie im Juli 2020 schwer verletzt. Was übrigens auch der diplomatischen Beziehung zwischen Baku und Paris nicht sonderlich geholfen hat. Und gleichzeitig wirft Baku Paris vor, dass sie ein Handlanger der armenischen Diaspora sei. Dass wir es hier mit einem Krieg zwischen eher ungleichen Gegnern zu tun haben, belegen auch folgende Zahlen. Aserbaidschan verfügt über eine Bevölkerung von rund 10 Millionen Einwohnern, ein BIP von 47 Milliarden US-Dollar und Militärausgaben von 24 Milliarden US-Dollar in einem Zeitraum von 2009 bis 2018. Armenien wiederum weist eine Bevölkerung von knapp 3 Millionen EinwohnerInnen auf, ein BIP von 14 Milliarden und Militärausgaben von 4 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum. Wie an dieser Stelle schon öfters erläutert, ist seit Ende der Sowjetunion bereits einmal Krieg um das Gebiet Bergkarabach geführt worden, den Armenien damals gewann und seitdem auch Gebiete rund um Bergkarabach selber besetzt hält, die unzweifelhaft zu Aserbaidschan gehören, sind Aserbaidschan natürlich auf Rache. Gleichzeitig hat Armenien vor allem um die Gebiete um Bergkarabach herum eine große Anzahl von Aserbaidschanern vertrieben. Alleine aus dem Krieg 1990 bis 94 sind um die 1,5 Millionen Menschen vertrieben worden, vor allem Aserbaidschaner aus den Gebieten um Bergkarabach herum. Anders übrigens als Israel betreibt Armenien hier aber keine aggressive Siedlungspolitik. Diese Gebiete sind menschenleere Pufferzonen. Da lebt keiner, kein Armenier und kein Aserbaidschaner. Es ist praktisch No Man's Land. Bis jetzt, bis aktuell der Krieg wieder ausgebrochen ist und Aserbaidschan angefangen hat, diese teilweise Gebiete dann doch wieder zurückzuerobern. Der Aliyev-Clan, der Aserbaidschan seit Jahrzehnten diktatorisch regiert, hat den Konflikt immer genutzt, um den Nationalismus der Azeris anzustacheln und damit Unterstützung für das eigene Regime zu generieren. Das Geld aus den Ölverkäufen wurde für Waffenkäufe verwendet, statt für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Jetzt scheint Aliyev zum Opfer seiner eigenen Propaganda zu werden. Er muss mit einem Krieg liefern, was er seinem Volk versprochen hat. Also für die Aliyev-Familie heißt es, dieser Krieg muss gewonnen werden. Vor allem muss er schnell gewonnen werden unter so wenig Opfern auf aserbaidschanischer Seite wie möglich. Hier kommt auch dann viel Propaganda ins Spiel. Aserbaidschan veröffentlicht praktisch keine Zahlen über die Opfer, aber die aserbaidschanischen Familien werden durch die jeweiligen militärischen Verantwortlichen auch über den Tod von Soldaten informiert. Und es gibt durchaus Bilder und Berichte, dass die Zahl der gefallenen Soldaten doch größer ist, als man sich das, glaube ich, auf aserbaidschanischer Seite vorgestellt hatte, als dieser Konflikt im September ausbrach. Während Aserbaidschan immer unter der Knute des Aliyev-Clans blieb, wechselte in Armenien häufig die Regierung. Doch eines blieb auch hier immer gleich: die Propaganda. Dass Armenien in Karabach das heilige Christentum gegen die asarisch-türkische muslimische Barbarei verteidige, die im Ersten Weltkrieg schon einmal einen Völkermord an den Armeniern verübt habe. Die Propaganda beider Seiten macht es in den letzten Jahren unmöglich, eine pragmatische Lösung des Konflikts zu finden. An dieser Stelle möchte ich nicht behaupten, dass es den Genozid an den Armeniern in der Türkei nicht gab. Auf keinen Fall. Es gab ihn und es ist historisch und durch Quellen und entsprechende Belege auch nachzuvollziehen. Ich bin ganz froh, dass frühzeitig auch das Europäische Parlament entschlossen hat, den Genozid anzuerkennen. In Deutschland hat das ja eine Weile gedauert und dann waren doch der ein oder andere Minister und die ein oder andere Kanzlerin plötzlich aus dem Parlament verschwunden. Auch hier, das hatte ich ja schon im letzten Podcast angedeutet, sehr komisch. Wahrscheinlich, um die guten Beziehungen zu Autokrat Erdogan zu behalten. Nichtsdestotrotz gibt es sowohl auf aserbaidschanischer Bevölkerung, die sich über Generationen in das Seelenleben dieser Nationen gefressen haben. Das hängt hauptsächlich auch damit zusammen, dass wir aktuell in dem Konflikt um Bergkarabach Menschen haben, die bereits 1990, 1994 gekämpft haben, dort Söhne oder Väter verloren haben oder Großväter. Oder gibt es Großväter, die jetzt wieder an der Front kämpfen, an der Seite ihrer Enkel? Also, das ist ein Konflikt, wo man auch nachvollziehen kann, wo der Hass herkommt. Es ist sehr schwer, ihn zu überwinden. Da kann ich auch keiner Seite irgendeinen Vorwurf machen. Ich verachte Aserbaidschan in der Hinsicht, dass ich den Aliyev-Clan verachte, aufgrund der Tatsache, was er betreibt bezüglich von Korruption gegenüber der eigenen Bevölkerung und die Korruption, die er ausstrahlt nach Europa. Nichtsdestotrotz tut es mir natürlich leid, dass die Bevölkerung darunter leidet, vor allem die Soldatinnen und Soldaten an der Front oder Soldaten eher, die für den Aliyev-Clan eigentlich gerade sterben, die dadurch sich ihre Macht für die nächsten Jahrzehnte sichern wollen. Denn die Machtbasis dieses Clans und die Erzählung der Macht dieses Clans hängt ganz eng mit dem Bergkarabach-Konflikt zusammen. Haider Aliyev, der Vater des jetzigen Präsidenten Ilham Aliyev, kam 1993 an die Macht. Er stürzte den damals gewählten Präsidenten, während der Bergkarabach-Krieg im vollen Gange war und Aserbaidschan verlor. Also, wenn Aserbaidschan diesen Krieg gewinnt, worauf sich, wie gesagt, die ganze Erzählung des Aliyev-Clans stützt, dass das Gebiet ist, das Aserbaidschan gehört und man holt es sich zurück, wird der Clan gefeiert werden und wird für Jahrzehnte nicht vom Sockel zu stoßen sein. Und wie tief dieser Nationalismus und Hass geht, sieht man an zwei Beispielen, glaube ich, ganz gut. Vor einigen Jahren hat der Autor Akram Aylisili, ein aserbaidschanischer Autor und sehr beliebter Autor auch, eine Kurzgeschichte geschrieben, die hieß Stone Dreams, in der aus der anderen Perspektive, also aus der armenischen Perspektive, ihr Leiden sozusagen erzählt wird. Und dieses Hineinversetzen in die andere Seite ist ja ganz wichtig, um Vorurteile und Hass zu überwinden. In diesem Fall gab es eine harsche Bestrafung des Autors. Seine staatlichen Pensionen wurden gestoppt und eingezogen. Ebenso wurden alle staatlichen Ehrungen rückgängig gemacht. Seine Bücher wurden verbrannt und er wurde zum Objekt von staatlich gesponserten Schmierkampagnen. Der frühere hochgeschätzte Bürgerkünstler wurde ein Ausgestoßener in seinem eigenen Land. Auf armenischer Seite sieht es aber nicht viel besser aus. Ein Jahr nachdem Akram zum Ausgestoßenen Aserbaidschans wurde, wurde ein aserbaidschanisches Filmfestival in Gyumri geplant. Das ist die zweitgrößte Stadt in Armenien. Und auch solche Veranstaltungen sind ja für die Völkerverständigung und vor allem Überwindung von Hass ganz wichtig. Nun ja, das Ganze wurde durch einen bösartigen Mob und verschiedene nationalistische Gruppen, die sich daran beteiligten, dann durchkreuzt. Sie haben den Organisator dieses aserbaidschanischen Filmfestivals in Armenien angegriffen und ihn dazu gedrängt, diesen ganzen Event zu canceln. Und das sind nur zwei kleine Beispiele, was passiert, wenn es auch nur den Ansatz von gegenseitigem Verständnis und Kommunikation gibt. Auf beiden Seiten gibt es starke nationalistische Bewegungen, die immer bei Fuß stehen, wenn auch nur der Ansatz von Verständigung da ist. Es ist ein sehr, sehr tiefer Hass und eine Entmenschlichung auf der jeweils anderen Seite des entsprechenden Gegners. Und um hier mal die Stereotypen der jeweilig Beteiligten aufzugreifen: Für Armenier sind Aserbaidschaner Türken, nomadische zentralasiatische Eindringlinge in die Region, die sich seit Jahrhunderten bemühen, sie durch Massaker und Fehlregeln zu vertreiben. Es liege angeblich eine türkische Psychologie vor, die zu solchen gewalttätigen Verhalten neigt, und Aserbaidschaner gelten als unkultiviert und sie hätten keine eigene indigene Kultur. Ihre Existenz als echte ethnische Gruppe vor 1918, die Gründung der ersten unabhängigen aserbaidschanischen Republik, wird bestritten. Das kulturelle Erbe ihrer Vorfahren, die die Blaue Moschee in Erivan oder die Moschee in Karabach gebaut haben, wird generischen Muslimen oder den längerjährigen kaiserlichen Herrschern über diese Region, den Persern, zugeschrieben. Die aserbaidschanische Variante dieser Vorurteile liest sich ungefähr so. Armenier werden oft als eine wurzellose Nation dargestellt, die sich ständig bemüht, in den Südkaukasus einzudringen. Sie werden oft als von Natur aus terroristisch verallgemeinert, kollektiv als zerrissen, hinterhältig, kulturell parasitär angesehen, in der Lage, die Welt durch eine Diaspora irre zu führen. Und hier an der Stelle könnten wir, glaube ich, auch Vergleiche zu anderen Nationen und ethnischen Gruppen finden, die in einer Diaspora leben. Aber auch hier diese versteckte Macht wird definitiv überbewertet. Es gibt eine große Anzahl von Armeniern, die in der Folge vom Genozid an den Armeniern in der Türkei während des Ersten Weltkrieges durch das Osmanische Reich tatsächlich in die verschiedensten Länder der Welt geflüchtet sind. Also es gibt größere armenische Gemeinschaften in Frankreich, in Amerika, aber auch in Südamerika. Von dort beziehen Armenier in Armenien selbst übrigens auch viele finanzielle Unterstützung. Armenien ist ein sehr, sehr armes Land und nur ein Drittel überhaupt des armenischen Volkes lebt in Armenien selber. Nichtsdestotrotz ist diese geheime armenische Macht, die die Welt kontrolliert, natürlich Bullshit. Was die Geschichte der Armenier im Südkaukasus angeht, wird diese ebenfalls als Mythos abgetan. Ein Standardbericht handelt von Armeniern, die erst im 19. Jahrhundert in der Region aufgetaucht seien. Alle armenischen Denkmäler in der Region werden den kaukasischen Albanern zugeordnet, eine inzwischen ausgestorbene christliche Kultur, die als Teil der historischen Linie Aserbaidschans angesehen wird. Um das mal historisch ein bisschen gerade zu rücken, im Jahr 188 vor Christus rief sich Artaxes der Erste zum König von Armenien aus. Seine Nachkommen, die Dynastie der Artaxiden, festigte die weitere Unabhängigkeit Großarmeniens als selbstständiges Königreich um 95 bis 55 vor Christus, erreichte die Macht dieser Dynastie unter Tigranes dem Großen ihren Höhepunkt. Also sagen wir es mal so. Während wir in Europa noch in Höhlen hausten, gab es in Armenien schon ein Großkönigreich. Also auch hier diese Negierung der Existenz der Armenier in der Region ist faktisch falsch. Aber so ist das ja mit Vorurteilen und Stereotypen. Wovon sonst sollen Nationalisten auf beiden Seiten ihre Argumente holen? Es werden Fakten und Geschichte ignoriert oder umgeschrieben. Nur so kann Nationalismus sich überhaupt rechtfertigen. Und nein, ich sage nicht, dass Aserbaidschan hier mehr Recht hat als die Armenier, sondern es ist einfach nur Fakt, dass auf beiden Seiten der Nationalismus einfach sehr stark ausgeprägt ist und in gleicher Art und Weise gegen die andere Seite argumentiert wird und gleichzeitig, dass natürlich die Kommunikation und etwaige Kompromisse unmöglich macht. Gucken wir uns mal den Aliyev-Clan an, der Aserbaidschan seit Jahrzehnten autokratisch beherrscht. Es ist eine Art Monarchie, um ehrlich zu sein. Die Herrschaft ging von dem Vater auf den Sohn über und der Sohn hat seine Ehefrau zur Vizepräsidentin gemacht, ein Amt, das er sozusagen erfunden hat. Es ist kurios. Diese Familie war einst ein strammer Sowjetkader. Heute steht sie im Verdacht der Geldwäsche und Korruption im ganz großen Stil. Von Malta über Dubai bis nach Brüssel. Also die Tentakel dieses Clans und der Autokratie reichen bis in die heiligen Hallen unseres Europäischen Parlaments und seiner Vertreterinnen und Vertreter. Und entsprechend nimmt der Aliyev-Clan auch Einfluss auf die europäische Politik und vor allem die Wahrnehmung Aserbaidschans und die Nichteinmischung in diese minimalen Verstöße gegen Menschenrechte in Aserbaidschan selber. Zudem hat die Familie beste Beziehungen bis in den Kreml zu Donald Trump und natürlich in die EU, wie gerade erwähnt. Die Macht des Aliyev-Clans beruht vor allem auf dem ersten Bergkarabach-Krieg. In dieser Zeit konnte der Vater von Ilham Aliyev zum Staatschef aufsteigen und hat auch seitdem die Macht nicht abgegeben. Wer übrigens den aktuellen Chef der Familie und Aserbaidschans, Ilham Aliyev, als Diktator bezeichnet, wird verklagt. Also ich sollte zum Beispiel demnächst nicht nach Aserbaidschan reisen, weil Herr Ilham Aliyev ist ein waschechter Diktator. 2003 erbte er das Präsidentenamt von seinem Vater Haider. Offiziell wurde er dreimal gewählt. Der Europarat hat öfters mal Wahlbeobachter nach Aserbaidschan geschickt, unter anderem eine gewisse Karin Strenz, uns bekannt von einer anderen Folge hier, wo ich Frau Strenzes Lobbybemühungen für Aserbaidschan etwas genauer unter die Lupe genommen habe. Ich empfehle euch die Folge gerne nochmal. Frau Strenz war der Meinung, dass das lupenreine demokratische Wahlen waren. So ungefähr wie Russland eine lupenreine Demokratie ist. Und ich spoilere jetzt hier mal ein bisschen diesen Podcast nochmal. Stellte sich raus, Frau Strenz hat über doch eher fragwürdige Kanäle jede Menge Geld gespendet bekommen vom aserbaidschanischen Regime. Also der Aliyev-Clan kauft sich dann schon mal gerne das Gütesiegel demokratische Wahlen mit dem milliardenschweren Vermögen des Landes und der Bevölkerung von Aserbaidschan durch die Rohstoffvorkommnisse an Gas und Öl. Und auch wenn Aserbaidschan im Vergleich zu den Nachbarländern und vor allem in der Region relativ reich ist, davon profitieren vor allem die Aliyevs. Zurück zu Ilham. Sein Besitz wird aktuell auf ungefähr schlappe 7 Milliarden Euro geschätzt. Es könnte aber auch mehr sein. Der Aliyev-Clan kommt öfters mal in solchen Papern wie die Panama Papers oder Luxemburg Leaks vor. Und sie scheinen gut darin zu sein, das Land und die Rohstoffe dafür zu verwenden, ihren eigenen Vorteilen zu frönen und für die Zukunft vorzusorgen, für den Fall der Fälle, dass man mal das Land nach einem Putsch oder einer Revolution verlassen muss, sind die Aliyevs sehr gut gerüstet. Vor allem im Ausland. Das Gehalt von Herrn Ilham Aliyev, also als Präsident des ölreichsten Landes, beträgt etwas mehr als 200.000 Euro im Jahr. Nur um das mal in eine Perspektive zu setzen, das Pro-Kopf-Einkommen pro Jahr im Durchschnitt für einen Aserbaidschaner beträgt 2017 17.492 Dollar. Also ungefähr 17.000 Euro. Und wenn man das vergleicht mit einem Präsidenten, der 200.000 Euro im Jahr verdient, ist das schon ein erheblicher Unterschied zwischen den Herrschern und den Beherrschten. Nichts, wirklich nichts, wünscht sich Herr Aliyev sehnlicher als die Anerkennung durch den Westen. Und das lässt er sich einiges kosten. Vor allem lässt er das Land das einiges kosten. Wäre ja zu schön, wenn die Aliyevs ihr Privatvermögen dazu verwenden. Nein, nein, das bezahlt das Land selber. Er hat zum Beispiel den Eurovision Song Contest nach Baku geholt und die Formel 1. Er engagiert sich in der olympischen Bewegung, ist Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees von Aserbaidschan. Das Land hat sich unter seiner Herrschaft natürlich nicht verbessert. In der Rangliste der korrupten Länder von Transparency International hat Aserbaidschan einen der schlechtesten Plätze. Und selbst Kenner der Region, die jetzt nicht gerade für Antikorruptionskampf bekannt ist, also die Länder Armenien etc., Türkei, Georgien, alle kämpfen mit Korruption. Aber das Land Aserbaidschan setzt dem Ganzen durch den Aliyev-Clan noch einen obendrauf. Also selbst für die Korruptionsverhältnisse in der Region des Kaukasus ist Aserbaidschan Spitzenreiter. Aufsehen erregt übrigens international immer noch Aserbaidschans Kaviar-Diplomatie. Europaabgeordnete bekamen Geld und Störeier, damit sie passend abstimmen. 2012, als bekannt wurde, dass er und seine Frau Teilhaber einer Firma in der Karibik waren, ließ er das Parlament entscheiden, dass sie lebenslang Immunität genießen und nie strafverfolgt werden können. 2017 ernannte er, wie gesagt, seine Frau zur Vizepräsidentin. Das bringt den Vorteil mit sich, dass wenn Aliyev mal Aserbaidschan verlässt, seine Frau als Vertreterin des Clans die oberste Macht im Land politisch ausübt und nicht so ganz einfach der Clan gestützt werden kann. Gleichzeitig besetzen natürlich vor allem Familienmitglieder und angeheiratete Schwiegersöhne die Spitzenpositionen in Wirtschaft und Politik. Zum Beispiel seine gerade genannte Gattin Mehriban Aliyeva. Die Präsidentin Gattin und Vizepräsidentin in einem Amt seit 2017 hat in einer Augenklinik gearbeitet und wurde in Philosophie promoviert. Was heißt, sie wurde in Philosophie promoviert? Naja, der Aliyev-Clan hat unter anderem einen Verwandten, der, bis diese Uni geschlossen wurde, eine internationale Universität in Baku betrieb und dort unter anderem Universitätstitel verkauft hat. Und natürlich musste die Präsidentin Gattin den Titel nicht kaufen, sie hat ihn so ausgestellt bekommen. Frau Aliyev ist nicht nur seit 2017 Vizepräsidentin, nein, sie steht auch dem Turnerbund des Landes vor, also Sport und Politik, ganz wichtig in Aserbaidschan und am besten immer mit einem Aliyev besetzen. Mehr Macht bringt ihr zudem der Posten als Leiterin der Heydar Aliyev Stiftung. Diese Stiftung spendet sich quer durch Europa. Für Bauten am Pariser Louvre, für das Straßburger Münster, das Schloss von Versailles, die Renovierung zweier Nonnenklöster in der Normandie, was angesichts der aktuellen Lage und der Bombardierung von Kirchen unter anderem der armenischen Bevölkerung auf Berg Karabach schon etwas ironisch und sarkastisch ist, finde ich, lieber Staat Aserbaidschan, aber was soll's? Die Heydar Aliyev Stiftung spendete übrigens auch für den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, für Arbeiten an der Sixtinischen Kapelle im Vatikan und die Katakomben in Rom. In Pakistan hat die Stiftung eine von einem Erdbeben zerstörte Schule aufgebaut, in Aserbaidschan das Baku Museum of Modern Arts finanziert, der Star-Architekt Frank Gehry erhielt dafür den Auftrag. Die Stiftung und damit Mehriban Aliyev wird als Wohltäterin wahrgenommen, baut mehr Schulen als das Erziehungsministerium, mehr Krankenhäuser als das Gesundheitsministerium, führt mehr Kulturveranstaltungen durch als das Kulturministerium. Wie die Stiftung finanziert wird, ist nicht öffentlich bekannt. Öffentlich bekannt ist dafür, wie die Staatsausgaben des Landes Aserbaidschan aussehen. Denn wenn du eine Stiftung hast, die vom Aliyev-Clan finanziert wird, beziehungsweise geführt, wie sie finanziert wird, wissen wir ja, wie gesagt, nicht. Vermutlich durch Gelder, die der Aliyev-Clan im Rahmen schwarzer Kassen einfach mal in die Stiftung fließen lässt. Also der Clan beutet das Land Aserbaidschan und seine Bevölkerung aus und nutzt diese Gelder, um seinen Ruhm zu mehren. Und dieses Geld fehlt dann natürlich in der Staatskasse. Und wie sieht das denn aus in der Staatskasse aktuell mit Ausgaben für zum Beispiel Bildung und Gesundheit? Ich hoffe, ich komme heute noch ein bisschen dazu, mehr dazu zu sagen. Faktisch hängt das Land Aserbaidschan komplett von ihren Exporten von Öl und Gas ab, vor allem in die Europäische Union, was das Bruttoinlandsprodukt und die Staatsausgaben angeht. Also, vom Anteil prozentual des BIPs gibt Aserbaidschan so circa 1% des BIPs für die Gesundheit aus, und das seit Jahren, für die Bildung schlappe 2,4%, das Militär 4,7%. Also die größten Ausgaben im Staatshaushalt gehen in das Militär. Das wird auch dann direkt vom Staatshaushalt finanziert. Währenddessen gibt es halt diese ominöse Stiftung, von dem keiner weiß, wo das ganze Geld herkommt. Diese Stiftung kann sich dann natürlich leisten, für Bildung und Gesundheit mehr Geld auszugeben, weil anscheinend ist die Kasse ein schwarzes Loch, von dem das kein Ende nimmt. Und gleichzeitig hat der Aliyev-Clan null Interesse daran, dass der Staat selber Ausgaben im Bereich Gesundheit und Bildung macht, hält es absichtlich offensichtlich auch gering, damit sie mit ihrer Stiftung im Land als Wohltäter wahrgenommen werden können. Sevil Aliyeva, die älteste Schwester des Präsidenten, lebt in London und ist Komponistin. Ihre Alben erscheinen bei Universal, ihre Lieder klingen eher meditativ. Manchmal nennt sie sich Sevil. So auch auf Facebook, da schreibt sie, sie stamme aus einer Familie der aserbaidschanischen Intelligenzia. Sevil lebt in West London, in einer Gegend, wo Häuser schon mal 10 Millionen Pfund kosten, und sie kontrollierte eine Firma auf den britischen Jungferninseln, die von Genf aus gegründet worden war. Als das im März 2015 bekannt wurde, machte sie den Laden dicht. Also den Briefkasten. Nach Baku kommt sie nur, wenn ihre Schwägerin nicht in der Stadt ist. Mit der Frau ihres kleinen Bruders kommt sie nicht sonderlich gut klar. Sevil ist mittlerweile geschieden. Sie war aber mit einem stellvertretenden Außenminister, einem von fünf, von Aserbaidschan verheiratet. Der Aliyev-Clan ist gut darin, Schwägerinnen und Schwäger mit Posten zu versorgen. Und wenn keiner vorhanden oder frei ist, wird schon mal einer geschaffen. Ilham Aliyev hat eine älteste Tochter, Leyla Aliyeva. Die gibt an, dass ihr Geburtsjahr 1985 ist. Britische Klatschmedien behaupten jedoch, dass sie ein Jahr älter ist. US-Diplomaten befassen sich in ihren Depeschen ausgiebig mit ihren Schönheitsoperationen. Interessante Zeitverschwendung von US-Diplomaten, aber was soll's. Leyla ist Chefredakteurin und Besitzerin des Modemagazins Baku, das in einer Kooperation mit dem amerikanischen Verlagshaus Condé Nast auch in den USA und England veröffentlicht wird. Ihr gehören Firmen oder sie fungiert als Direktorin von Firmen auf den britischen Jungferninseln und anderen Inseln in der Karibik, die im dringenden Verdacht stehen, Geld zu waschen. Bekannt wurde das unter anderem durch die Panama Papers. Sie besitzt über eine solche Firma ein Anwesen im Wert von 17 Millionen Pfund in London sowie Immobilien in Dubai und Paris. Die Briefkastenfirmen dienen auch dazu, Besitzverhältnisse an Firmen in Aserbaidschan zu verschleiern. Die Panama Papers haben die Verbindung Leylas zu Atta Holding, Banken, Bauunternehmen und Versicherungen, Amrock, Bergbau sowie Acerfone, Acerzell, Telekommunikation öffentlich gemacht. An beiden großen Telefon- und Internetfirmen des Landes ist die Präsidentenfamilie beteiligt. Dem Präsidenten selbst ist das laut Gesetz nicht gestattet. Der Ex-Schwiegersohn des Präsidenten Aserbaidschans heißt Emin Agalarov. Als er 35 Jahre alt wurde, hat ihm Donald Trump mit einem YouTube-Video gratuliert. Das war 2014. Emin ist ein erfolgreicher Popsänger in Russland und Sohn eines aserbaidschanischen Milliardärs, Aras Agalarov, der seine Geschäfte in Russland macht. Emin soll für Donald Trump Junior den Kontakt zur russischen Anwältin Natalia Veselnetiskaya hergestellt haben. Die hatte belastendes Material über Hillary Clinton im Angebot. Emins Vater Aras ließ vorsorglich mitteilen, er habe nichts mit der Anbahnung zu tun gehabt. Das hatte auch niemand behauptet. Schließlich stand Agalarov Junior als Mittelsmann im Verdacht. Dennoch, Distanzierung ist immer gut. Der Popsänger singt auf Russisch, Englisch und Aserbaidschanisch. In einem Musikvideo von 2013 treten Donald Trump und die Teilnehmerinnen der Miss Universe-Wahl auf, letztere im Bikini. Emin lebt in Moskau und Miami Beach. Er agiert als Vizepräsident der Firmen seines Vaters, der Krokus Group. Der Sohn managt mit und hat einmal für eine Restauranteröffnung niemand anderen als Robert De Niro als bezahlten Gast einfliegen lassen. Also wenn ihr mal wieder Robert De Niro über Donald Trump lästern seht, Robert, du hast die gleichen Verbindungen zu diesem Clan wie Donald Trump. Ja, du lässt dich von ihnen bezahlen. Also überdenke mal deine Haltung und versuche ein bisschen moralisch anständiger zu sein als der Präsident, über den du dich lustig machst. Ach ja, der Vater des Ex-Schwiegersohns, Aras Agalarov. Agalarov ist, wie erwähnt, Multimilliardär mit direktem Draht zu Wladimir Putin und Donald Trump. 1998 ging er von Baku nach Moskau, wurde dort ein Medienveranstalter und sehr, sehr reich. Inzwischen leitet er die Krokus Group gemeinsam mit seinem Sohn. Zu diesem Konglomerat gehören Bürotürme, Hotels, Einkaufszentren, Einzelhandelsketten, TV-Sender, Modefirmen, Restaurantketten und Speditionen. Von Trump entstand Agaralov die Lizenz, im Jahr 2013 die Wahl zur Miss Universe in Moskau zu veranstalten. Zu dem Event reiste auch der spätere Präsident selbst an. Gemeinsame Pläne, in Russland einen Trump Tower zu bauen, also gemeinsame Pläne zwischen Agalarov und dem Präsidenten, zukünftigen Präsidenten Trump, wurden nach dessen Wahl zum Präsidenten tatsächlich ad acta gelegt. Die jüngste Tochter des Präsidenten Azu Aliyeva wurde 1989 geboren. Auch sie hält Anteile an Firmen in aller Welt. Meist sind es Gesellschaften, die wiederum Unternehmen besitzen, die in Aserbaidschan viel Geld verdienen. So erwarb Azu Anteile an der Silkway Holding. Die kam bei Privatisierung zum Zuge und an Aufträge, um drei Regionalflughäfen zu bauen. Zu Holding gehören Firmen, die früher der staatlichen Fluglinie gehörten, also der Aliyev-Clan. Unter dem Diktator Ilham hat einfach mal staatliche Firmen privatisiert und davon persönlich Vorteile gezogen. Und verschleiert das vor der eigenen Bevölkerung natürlich durch diese ganzen Holdings und Überunternehmen und Tochterunternehmen. Und hast du nicht gesehen? Sie betreiben den Taxi-Service am Flughafen Baku, den Duty-Free-Shop und das Catering der Firmen. Für alle Airlines im Land. Hinzu kommt ein Unternehmen, das Flugzeuge und Hubschrauber wartet. Gemeinsam mit Leyla hält sie über Umwege Anteile an der Atta Holding, der Banken, Bauunternehmen und Versicherungen gehören. Die Schwestern waren über Firmen in Panama auch an Amrock beteiligt. Das Konsortium bekam von der Regierung Schürfkonzessionen für 6 Goldminen im Land. Als sich der Deal als Minusgeschäft für die Familie erwies, kaufte der Staat die Anteile den Schwestern wieder ab. Aktiv inszeniert sich Arzu in ihrer Funktion als Präsidentin des Baku Media Centers. So produziert sie etwa 2015 den Dokumentarfilm Das Ziel ist Baku, wie Hitler die Schlacht um das Öl verlor. Beim zweiten von ihr produzierten Film führte Arzu auch Regie. Er spielte 1919 und zeigt das Schicksal eines aserbaidschanischen Politikers, der von den Friedensverhandlungen von Versailles ohne Staat zurückkam. Arzu ist seit 2011 mit dem Geschäftsmann Samat Gurbanov verheiratet. Der Sohn Aydin kam 2015 zur Welt. Auch die Nachfolge der Dynastie ist gesichert, denn es gibt einen Sohn, Heydar Aliyev, wahrscheinlich nur zufällig nach seinem Großvater benannt. Von ihm gibt es ein Foto als kleinen Knirps mit einem T-Shirt, auf dem steht Heydar Aliyev for President. Keine Werbung für seinen Opa, sondern eine Prognose für sich selbst. Sein Vater Ilham Aliyev ließ 2016 ein Referendum abhalten, bei dem mehr als 90% der Stimmberechtigten entscheiden durften, dass man mit 18 Jahren schon Präsident des Landes werden kann. Heydar war da gerade 19 Jahre alt geworden. Wie seine Schwestern und seine Mutter ist er über Umwege an zahlreichen Firmen beteiligt. Aber er taucht in nicht so vielen Dokumenten der Panama Papers auf wie seine Schwestern. Mit 11 Jahren wurde er zum Besitzer von 12 Immobilien in Abu Dhabi. Heydar soll als Sportfan darauf gedrängt haben, die Formel 1 nach Baku zu holen. Und warum er nicht in so vielen Dokumenten auftaucht wie seine Schwestern, naja, die Schwestern können vermutlich in Aserbaidschan nicht Präsidentin werden. Das überlässt man doch dem männlichen Nachwuchs und die Geschäfte, da lassen wir einfach mal die Frauen in den Dokumenten auftauchen, damit wir das schön von den Männern weghalten, aber trotzdem die Milliardengeschäfte für die Familie sichern. Und so kann Heydar ganz ohne Korruptionsverdacht irgendwann Präsident werden. Weil das wird hier in der Familie gefälligst weitervererbt. Wir haben hier eine lupenreine autokratische Monarchie und keine Demokratie. In Aserbaidschan wird man Diktator qua Geburt sozusagen. Aber gucken wir uns nochmal den Patriarchen des Aliyev-Clans an. Heydar Aliyev, der Opa von vorherigem Heydar. Von 1993 bis zu seinem Tod 2003 war Heydar Aliyev Präsident Aserbaidschans. Aber eigentlich war er schon immer an der Macht. Ab 1967 als Chef des Geheimdienstes NKWD in Aserbaidschan. Von 1969 bis 1982 als erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans. Das war die höchste Machtposition in der Sowjetrepublik. Aliyev schenkte Leonid Brezhnev einen Diamantring, der mehrere hunderttausend Dollar wert war, hielt Reden, in denen er seinen obersten Vorgesetzten hunderte Male erwähnte. Der holte ihn 1992 ins Politbüro der Sowjetunion als ersten Muslim. Als die UdSSR dem Ende entgegentaumelte, war er stellvertretender Ministerpräsident. 1987 aber wurde er von Michail Gorbatschow wegen Korruption zum Rücktritt gezwungen. Es scheint mir so, als ob er mit Herrn Gorbatschow nicht so gut auskam, der sich wahrscheinlich mit seinem Glasnow- und Perestroika-Kurs nicht so happy tat mit Aliyev, der offenkundig schon zu Sowjetzeiten ein richtig geiler, korrupter Arsch war. Später regierte Aliyev 2 Jahre seine Heimatprovinz, Naschitescheban, als Alleinherrscher, ließ keinen Einfluss der rechtmäßigen Regierung zuerst aus Moskau, dann aus Baku zu. 1993 übernahm er in Baku dann die Macht nach einem Staatsstreich gegen den gewählten Präsidenten Abulfas Elchibeje. Aliyev ließ sich kurz darauf wählen und machte den Ölstaat Aserbaidschan zum Familienbesitz. Auch hier noch ein kleiner Hinweis, 1993, das passierte alles im Rahmen des Bergkarabach-Krieges. Der gewählte Präsident Aserbaidschans war geschwächt, das nutzte Aliyev aus und ist seitdem an der Macht. Der ganze Clan beruft somit seine Macht auf dem Bergkarabach-Konflikt. Und sollten sie diesen Konflikt gewinnen, werden für diesen Clan für Jahrzehnte die Machtverhältnisse geklärt. Noch ein bisschen was zur Vetternwirtschaft in Aserbaidschan. Im Dezember 2012 ernannte das Organized Crime and Corruption Reporting Project Aliyev zum korruptesten Mann des Jahres. Er wurde aufgrund von Enthüllungen für diesen Titel ausgewählt, die erstmals dokumentierten, wie seine Familie große Anteile der lukrativsten Branchen Aserbaidschans übernommen hat, einschließlich der Banken, Telefongesellschaften, Mineral- sowie Bauindustrie, und dass diese Angebote oft im Zusammenhang mit der aserbaidschanischen Regierung standen. In diplomatischen US-Depeschen wurde Aliyev mit einem Mafia-Gangsterboss verglichen und wird von vielen Analysten als Diktator bezeichnet. Und auch hier die Warnung an diese Analysten, niemals, wirklich niemals, sich in Aserbaidschan blicken zu lassen und auch nicht in Ländern wie Ungarn oder Weißrussland. Die liefern einen dann gerne mal aus. Dokumente des im April 2013 veröffentlichten Offshore-Leaks zeigen, dass Aliyevs Töchter seit 2008 drei Firmen auf den britischen Jungferninseln besitzen. Direktor aller drei Unternehmen ist der iranische Unternehmer Hassan Ghozal, der Staatsaufträge erhalten hat. Deshalb besteht im Falle der Firmen Korruptionsverdacht. Die Tochter Azu Aliyev besitzt das Unternehmen Arbor Investment und ihre ältere Schwester Leila Aliyev die Firmen La Bellezza Holdings Limited und Harvard Management Limited. Im Jahr 2015 rückte Aliyev ins Zentrum eines Korruptionsskandals, in den auch der schwedisch-finnische Telekommunikationskonzern Telia Sonera verstrickt war. Also auch hier ein kleiner Hinweis. Der Aliyev-Clan hat seine Tentakel überall in Europa und hat schon mal drauf, europäische Firmen in diesen Korruptionssumpf mit runterzuziehen, hauptsächlich weil diese Firmen es zulassen. Laut Untersuchungen von Organized Crime and Corruption Reporting Project soll das Unternehmen im Zuge des dubiosen Privatisierungsprozesses des aserbaidschanischen Mobilfunkanbieters Azercell Telekom, der der Präsidentenfamilie nahesteht, bis zu 1 Milliarde Dollar an Schmiergeldern an das Aliyev-Regime gezahlt haben. Ein schwedischer Finanzbeamter bezeichnete die Rechercheergebnisse als möglicherweise größten Bestechungsfall Schwedens. Im April 2016 enthüllten Dokumente der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca im Rahmen der Panama Papers, dass die Familie von Ilham Aliyev Beteiligung in praktisch jedem Bereich der Wirtschaft des Landes hält. Der ehemalige US-Botschafter in Aserbaidschan, Richard Kautzalarich, sagte über die Aliyev-Familie, Zitat, ihr Level an Korruption und die Kontrolle der Wirtschaft durch die Elite ist herausstechend. Und das in einem Teil der Welt, in dem diese Dinge nicht unüblich sind. Mal ein kurzer Blick auf einen anderen Beteiligten des Konflikts, Nikol Paschinyan, auch er jetzt öfters mal im Fernsehen bei Interviews zu sehen. Er ist ein armenischer Politiker und Journalist, der eine wichtige Rolle bei der Revolution in Armenien 2018 gespielt hat, die Samtener Revolution. Er steht der Parteizivilvertrag im Parteienbündnis der Mein-Schritt-Allianz vor, welches die Nationalversammlung per absoluter Mehrheit dominiert. Als ehemaliger Vorsitzender des früheren Parteienbündnisses Yelk, das zur Parlamentswahl 2017 erstmals angetreten war, stellte er mit 9 Abgeordneten die drittgrößte Fraktion. Er wurde am 8. Mai 2018 zum Premierminister gewählt. Am 15. Oktober trat er jedoch zurück, um Neuwahlen zu ermöglichen. Bei der darauffolgenden Parlamentswahl am 9. Dezember 2018 erhielt er mit seinem Parteienbündnis 70,4% der Stimmen und regiert seitdem mit absoluter Mehrheit. Paschinyan studierte Journalistik an der Staatlichen Universität in Jerewan. Das Studium konnte er nicht abschließen, da er wegen regierungskritischer Texte von der Hochschule verwiesen wurde. Er arbeitete in den 90er Jahren bei verschiedenen Zeitungen. Schließlich wurde er Chefredakteur der Oppositionszeitung Aykakan Shamanak. Wegen Berichten über Skandale und Korruption liefen mehrfach Strafverfahren gegen Paschinyan. Also an dieser Stelle könnt ihr schon feststellen, auch Armenien ist nicht gerade eine ältere korruptionsfreie Demokratie. Tatsächlich ist sie eine doch relativ junge Demokratie und einen großen Anteil daran hat Paschinyan. Bereits 2007 trat er bei Parlamentswahlen für Oppositionsparteien an, konnte aber kein Mandat erringen. Als es nach den Präsidentschaftswahlen 2008 zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten kam, wurde Paschinyan als einer der Organisatoren der Proteste dafür verantwortlich gemacht und zu 7 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde von der Opposition und natürlich auch Journalistenverbänden scharf kritisiert. Danach ging Paschinyan in den Untergrund und wurde von der Polizei wegen Mordvorwürfen und Massenunruhen gesucht. Im Juni 2009 stellte er sich der Polizei und musste 2 Jahre ins Gefängnis. 2011 kam Paschinyan durch eine Amnestie wieder frei. Danach gründete Paschinyan die Partei Zivilvertrag. Zuvor war er von 2008 bis 2012 Mitglied des armenischen Nationalkongresses. Bei der Parlamentswahl 2012 trat er für diese erneut an und konnte die Nationalversammlung einziehen. 2017 kandidierte er mit dem neu gegründeten liberalen Parteienbündnis Yelk, das 7,8% der Stimmen erreichte und damit 9 Mandate erhielt. Paschinyan wurde Fraktionsvorsitzender. Im gleichen Jahr kandidierte er als Bürgermeister von Jerewan und erhielt 21% der Stimmen und damit den 2. Platz. Als sich der frühere armenische Präsident Serge Sargsyan im April 2018 entgegen vorheriger Versprechungen zum Premierminister wählen ließ, organisierte Paschinyan wochenlang und landesweit Proteste. Am 22. April kam es zu einem Treffen von Paschinyan und Sargsyan, das bereits nach 3 Minuten beendet war und nachdem Paschinyan zusammen mit 2 anderen Oppositionellen festgenommen wurde. Am nächsten Tag wurden sie wieder freigelassen. Kurz danach trat Sargsyan zurück und erklärte, ich hatte Unrecht und Nikol Paschinyan hatte Recht. Im Laufe der Ereignisse wurde Paschinyan das Image des von außerhalb des Politikbetriebes kommenden bürgernahen Revoluzers übertragen. Er bezeichnete die Vorgänge als samtener Revolution. Paschinjan wurde der Kandidat der Opposition und für die Nachfolge als Regierungschef vorgeschlagen, während die bis dahin regierende Republikanische Partei keinen eigenen Kandidaten mehr aufstellte. Paschinjan selber hat sich immer dem Kampf gegen Armut und Korruption in Armenien und für demokratische Reformen eingesetzt. Nichtsdestotrotz ist seine Karriere nicht ganz fehlerfrei, sagen wir es mal so. Ende Mai 2019 rief er nämlich seine Anhänger dazu auf, alle Gerichtsgebäude in Armenien zu blockieren, nachdem der ehemalige Präsident Robert Kocharyan, der wegen des Sturzes der Verfassungsordnung während der Proteste 2008 angeklagt worden war, aus der Haft entlassen wurde. Paschinjan kündigte damit eine grundlegende Reform der Justiz an. Führende armenische Oppositionsparteien wie Blühendes Armenien, Leuchtendes Armenien oder Armenische Revolutionäre Föderation bezeichneten den Vorstoß des Präsidenten als verfassungswidrig, was es wohl auch ist. Kritik an dieser Entscheidung kam auch von Seiten der USA, die die Regierung aufgefordert hatte, die Verfassung des Landes zu respektieren. Auch kritikwürdig ist seine Haltung in Bezug auf den Bergkarabach-Konflikt, in dem er sich anders als seine Vorgänger doch viel härter positioniert und viel kompromissloser. Anfang August 2019 sorgte er zum Beispiel mit einer provokativen Äußerung »Bergkarabach ist Armenien, Punkt« bei einer Kundgebung in Stepanakert, der Hauptstadt von der Republik Bergkarabach, für großes Aufsehen und setzte nach Angaben von Kritikern den sich ohnehin mühsam gestaltenden Verhandlungsprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan aufs Spiel. In Baku bezeichnet man diese Äußerung entsprechend als völlig inakzeptabel. Der russische Außenminister Sergei Lavrov kritisierte Paschinjan ebenfalls für dieses Statement, wonach dieser die politische Lösung der armenisch-aserbaidschanischen Auseinandersetzung erschwerte. Und an der Stelle hört ihr jetzt gleich den Büroleiter Dustin Hoffmann und mich über den Konflikt um Bergkarabach sprechen. Es war wirklich sehr angenehm. Ich empfehle euch vor allem auch seine YouTube-Seite. Er war jetzt längerfristig auch in London und hat den Prozess um Julian Assange begleitet und hat da tagtäglich auch Videos zugemacht. Findet ihr in den Shownotes, hatte ich glaube ich hier schon mal erwähnt. Nichtsdestotrotz doppelt hält besser. Folgt ihm auf Twitter und guckt euch seine Videos zu dem Gerichtsprozess gegen Assange an, denn es gibt nicht nur Probleme mit der Pressefreiheit und dem Schutz von Rechten von JournalistInnen, egal was man von Assange persönlich halten mag. Eine Auslieferung an die USA, weil er Informationen an die Öffentlichkeit gegeben hat, egal was man von der Weitergabe von diesen Informationen hält, sollten trotzdem unter dem Aspekt fallen, das ist ja ein Journalist, den liefern wir nicht aus. Und vor allem nicht an Staaten, die drohen, ihn lebenslang wegzusperren, weil er journalistisch tätig war und weil er aufgeklärt hat. Deshalb, ja, folgt das denn. Auch seinen Twitter-Account findet ihr hier in den Shownotes. Guckt euch das Video an. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, mit ihm auch zu dem Thema Assange zu reden. Heute vergesst Assange. Das ist jetzt natürlich ganz schlecht an der Stelle, aber trotzdem. Heute kümmern wir uns nur um den Konflikt um Bergkarabach. Also an der Stelle hört in das Gespräch rein und danach hören wir uns zum Abschluss nochmal. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar Dustin Hoffmann. Hallo, Dustin.
Hallo.
Gibt es Verwandtschaftsverhältnisse zu dem berühmt-berüchtigten Schauspieler?
Nein, ich habe auch zwei N im Nachnamen. Das ist quasi, es gibt da. Ansonsten gibt keine Überschneidung. Die Nachnamen sind sogar unterschiedlich, insofern.
Aber ich musste kurz wirklich drüber nachdenken, weil ich spoilere jetzt mal ein bisschen. Du stellst dich ja gleich vor, aber trotzdem. Du bist ja Büroleiter von Martin Sonneborn und ich habe den leisen Verdacht, dass dieser Nachname doch ein bisschen geholfen hat bei der Einstellung, oder?
Eigentlich wurde nur deswegen eingestellt. Nur
Wahnsinn.
das ist eigentlich, das tut mir leid, dass ich jetzt so, jetzt, dass es jetzt so rauskommt, aber das war der eigentliche Grund, warum ich da eingestellt wurde.
Okay, dann habe ich das schon mal gespoilert, dass du Büroleiter bist bei Martin Sonneborn. Willst du dich sonst noch vorstellen, was du so gemacht hast, wie du so in dem Beruf gelandet bist?
Ja, ich bin Büroleiter im Büro von Martin Sonneborn im Europaparlament seit 2014, also seit wir in Europa angefangen haben. Ich habe vorher Jura studiert und den Landesverband in Berlin mitgeschmissen und bin so irgendwie da reingerutscht und fand mich dann plötzlich in Brüssel wieder. Aber es war mir von Anfang an klar, ich bin 2007 Parteimitglied geworden, weil ich wusste, dass das eine Partei mit Zukunft ist. Und dass man da alles auf das eine Pferd setzen sollte und so ist es auch ganz gut ausgegangen bisher.
Wir wollen ja heute eigentlich über die Region Bergkarabach reden und den Konflikt, der jetzt wieder voll ausgebrochen ist. Aber vorher noch, du warst ja bis vor wenigen Tagen in London und hast den Prozess gegen Assange begleitet. Wie ist denn so da aktuell der Stand der Dinge?
Wir kriegen am 4. Januar eine Entscheidung der Richterin und bis dahin werden noch schriftliche Statements ausgetauscht. Die Beweisaufnahme, die Präsenzbeweisaufnahme ist jetzt abgeschlossen. Ich habe dazu eben YouTube-Videos gemacht und da bin ich auch noch den Leuten auf YouTube ein, zwei Videos schuldig. Das fehlt gerade noch, weil dieser Bergkarabach-Konflikt über uns, nicht über uns, aber über die Menschen dort hereingebrochen ist und das alles schwierig zu organisieren war und ich eigentlich auch ich bin da sehr aktiv gerade auch auf Twitter zu und ich will die Themen nicht so vermischen, weil die haben nichts miteinander zu tun und keiner der beiden Seiten ist geholfen, wenn man das irgendwie vermischt. Insofern muss ich gucken, wie ich das in meinem Kopf alles so trennen kann, dass ich das ordentlich bearbeiten kann.
Der aktuelle Ausbruch der Kämpfe ging ja am 27. September los. Die Armenier sagen, dass Aserbaidschan sie angegriffen hat. Aserbaidschan behauptet, dass Armenien der Auslöser dieses Konfliktes war. Ist alles ein bisschen kompliziert. Auch die Berichterstattung aktuell aus dem Kriegsgebiet ist mehr als schwammig, weil wirklich niemand vor Ort ist, dem man hundertprozentig vertrauen kann. Das meiste kommt halt auch von entweder armenischen Journalisten oder wenn auf aserbaidschanischer Seite jemand ist, auch von ausländischen Quellen, dann werden die wie in China fast überwacht mit Begleitpersonal von der aserbaidschanischen Regierung. Also, was steckt eigentlich hinter diesem Konflikt?
Ich kann vielleicht ganz kurz noch dazu sagen, was mich mit diesem Konflikt verbindet oder mit der Region.
Nicht die Fragen vorwegnehmen.
Nein, okay, gut. Ich dachte nur gerade, weil das ein bisschen verwirrend sein kann, wie es diesen Konflikt kommt. Das ist natürlich ein sehr alter, ein sehr langer Konflikt, der viele Jahre zurückreicht, der in den 90ern schon mal zu einem fürchterlichen Krieg geführt hat, der jetzt wieder aufgeflammt ist und dann momentan diese Fragen, wer da angefangen hat. Wenn man überlegt, dass Aserbaidschan eine Woche vorher angefangen hat, Reservisten einzuberufen, Fahrzeuge von Privatpersonen zu beschlagnahmen, um sie einzusetzen, dann sagen wir mal so, dann haben sie entweder einen sehr guten Militärgeheimdienst, der diesen Angriff, einen vermeintlichen Angriff der Armenier antizipiert hat, sodass sie dann auf der vollen Front angreifen können. Oder sie haben sich langfristig auf diesen Krieg vorbereitet. Und Letzteres halte ich für deutlich realistischer. Und in diesem Konflikt geht es um ein Gebiet, was völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört. Es geht um unterschiedliche, es gibt quasi zwei Kategorien von Gebieten, um die es da geht. Es geht einerseits um das ehemalige autonome Gebiet, während der Sowjetunion autonome Gebiet Bergkarabach, das mehrheitlich historisch seit langer Zeit von Armeniern besiedelt ist und Stalin der aserbaidschanischen Sowjetrepublik zugeschanzt hat. Und um dieses Gebiet herum gibt es noch andere Gebiete, die mehrheitlich aserbaidschanisch besiedelt waren und bei denen es auch keine grundsätzlich armenischen Ansprüche gibt, die drumherum um Bergkarabach lagen und die im Zuge des Krieges in den 90er Jahren eingenommen wurden und als Schutzpuffer eingerichtet wurden um Karabach herum. Und ich kann dazu noch mehr erzählen. Ich war da ja vor Ort und habe auch Teile dieser dieser eingenommenen Schutzpuffer Region gesehen. Außer es gibt dazu später noch eine Frage, dann will ich die jetzt nicht vorwegnehmen.
Ja, sehr gut, weil ich wollte erst die Frage stellen, wo denn der Kern dieses Konflikts liegt und dann fragen, was verbindet dich mit der Region?
Ja, also ich war selber zweimal in Bergkarabach. In 2018 und 2019 jeweils einmal. Ich hatte ursprünglich auch eine Reise Anfang des Jahres oder im Frühjahr geplant, es gab da Wahlen, Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen in Bergkarabach. Und eigentlich wollte ich dahin, um die zu beobachten, weil ja mich hätte interessiert, ob es da irgendwelche Hindernisse gibt und wie hoch die demokratische Qualität der Wahlen ist. Durch die Pandemie hat es dann leider nicht geklappt, weil es nicht, musste ich alles absagen, es war alles durchgeplant. Aber ja, ich war selber zweimal da in Bergkarabach, am Anfang aus 2018, ehrlicherweise aus purer Neugier. Wir hatten damals auch die Möglichkeit, Paschinian in Jerewan zu treffen, haben uns mit dem unterhalten und sind dann, also auch mit meinem Chef zusammen, nach Bergkarabach gefahren, um uns mal anzusehen, wie die Menschen da leben, weil ich hatte vorher auch, kannte ich den Konflikt, aber nicht in der Tiefe. Und wenn man dann halt darüber liest, dann wirkt es so, als ob da irgendwie irgendwo im Gebirge so eine kleine verrückte Republik ist, die niemand anerkennt, und das war dann aus Neugier, bin ich da gelandet und wie den meisten Leuten, die da aus Neugier landen, es ergeht, baut man dann eine gewisse Verbindung damit auf, weil das eine landschaftlich sehr reizvolle Region ist, die von ausgesprochen angenehmen Menschen besiedelt ist, die eine interessante Republik mit einem interessanten Hang zur Demokratie und zur Freiheit. Und so bin ich dann da bei dem Thema gelandet und habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt.
Wie waren die Reaktionen von Aserbaidschan auf deinen Besuch und auf den Besuch von Martin Sonneborn in Bergkarabach?
Bevor wir dahin gefahren sind, als wir die Fotos von dem Treffen mit Paschinian gepostet haben, schon da hat uns der damalige Sprecher des Außenministeriums von Aserbaidschan auf Twitter angegriffen, also mein Chef. Das ist sehr interessant, weil das ist jetzt der Mann, der außenpolitische Berater von Aliyev, der auf Twitter ganz aktiv ist, Hikmet Hajiyev oder so heißt er. Das ist eigentlich ein besserer Internet-Troll und schlechterer Internet-Troll. Also es ist nicht mal ein guter Internet-Troll. Das ist so der Propaganda-Account Nummer 1 momentan nach Aliyev. Das ist sein Außenpropagandaminister quasi. Ich freue mich, dass der so da aufgestiegen ist. Es gibt die Gerüchte, dass der langfristig da mal Außenminister wird. Freue ich mich für ihn. Wir hatten ja schon einen Frühkontakt, aber wir wurden von Anfang an angegangen. Und das ist nicht so, wenn man da hinfährt, dass die dann sagen, ja, wir finden das nicht in Ordnung, können wir mal darüber sprechen. Für die ist das halt ein Verbrechen, wenn man die Grenze da übertritt, weil man halt sagt, dass man unrechtmäßig nach Aserbaidschan einreist. Und mein Chef ist auch auf der schwarzen Liste gelandet nach dem Besuch in 2018. Also Aserbaidschan führt eine Liste von unerwünschten Personen. Und da ist er drauf gelandet. Das war lustig, weil als wir 2019 da waren, nochmal, haben sie dann gesagt, dass sie ihn jetzt auf die schwarze Liste setzen. Und haben sie ihn einfach ein zweites Mal draufgesetzt. Ich weiß nicht, ob jetzt doppelt draufsteht. Die Liste ist, glaube ich, nicht mehr online verfügbar. Das hat sich ein bisschen verändert.
Aber zur Not doppelt hält besser.
Ja, ich weiß nicht, ob ich draufstehe. Ich glaube, dass ich eigentlich nicht wichtig genug bin, aber da stehen irgendwelche Ständen drauf, die mal mit der Uni dahin gefahren sind. Momentan ist es ja so, Aserbaidschan geht ja da ganz massiv gegen vor. Es gibt ja einen, ich habe den Namen gerade vergessen, es gibt einen ganz tragischen Fall von einem Reiseblogger, ein israelisch-russischer Mann, der in Bergkarabach war und da Fotos gepostet hat. Und dann war er in Weißrussland und da hat dann plötzlich so ein Sondereinsatzkommando seine Hoteltür eingetreten. und einen Interpol-Haftbefehl durchgesetzt, der von Aserbaidschan ausgestellt wurde. Dann wurde er nach Aserbaidschan ausgeliefert in einem Privatjet von Aliyev mit einer Militäreinheit Aserbaidschans. Mhm. Und da wurde er dann zu mehreren Jahren Haft verurteilt und wurde im Gefängnis fast zu Tode gefoltert, woraufhin sie ihn dann aus humanitären Gründen freigelassen haben. Also Aserbaidschan, das muss man quasi im ganzen Konflikt immer einordnen. Armenien ist jetzt auch nicht das beste, freiste, demokratischste Land der Welt. Aber Aserbaidschan ist eines der schlimmsten Regime, die es auf der Welt gibt, wenn man sich die Freiheitsrankings anguckt, die Pressefreiheitsrankings. Es gibt in Armenien, es gibt in Aserbaidschan keine Pressefreiheit, es gibt keine Meinungsfreiheit, es gibt keine freie Wissenschaft, es gibt keine Demokratie da. Und das Krasse an Aserbaidschan ist, dass sie dadurch, dass sie sehr viel Geld haben, durch die Rohstoffe, sich sehr stark darum bemühen, diese Attitüde, die sie im Inland fahren, auch auf Leute zu strecken, die außerhalb ihres eigentlichen Machtbereichs sind. Das ist sehr gruselig. Also ich würde nicht nach Weißrussland fahren zum Beispiel. Also momentan sowieso nicht. Aber ich habe gehört, dass man da schön wandern kann, würde ich aber darauf verzichten, weil ich keine Lust habe, in Aliyevs Folterknast zu landen, weil ich eine kleine demokratische Republik in den Bergen besucht habe.
Meine Güte. Ich habe jede Menge Fragen. Also fange ich mal mit denen an, die ganz oben auf der Liste stehen. Es gab ja immer wieder Gewalt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Zuletzt im Juli diesen Jahres, also während meiner Sommerpause, deswegen bin ich überhaupt auf den Konflikt in Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan aufmerksam geworden, weil Grüße an Sascha Dürkop darüber getwittert hat und dann hatte ich ihn hier im Podcast und dann haben wir mal darüber geredet, worum geht's eigentlich? Und wie du das schon gesagt hast, also wenn man sich erstmal damit beschäftigt, findet man, also nimmt das einen richtig mit, was das für ein Konflikt ist, auch historisch gesehen, weil vieles davon ja schon während der Zeit des Ersten Weltkrieges angefangen hat und sich das über Generationen jetzt hinzieht. Interessant finde ich vor allem, dass am 15. Juli erste Demonstrationen in Baku stattfanden. Das war die größte Demonstration seit Jahren in Aserbaidschan mit 30.000 Teilnehmern. Unter anderem ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen diese vor. Sie haben damals skandiert, Karabach ist Aserbaidschan und Mobilisierung jetzt. Also die Bevölkerung selber hat zum Angriff auf Bergkarabach aufgerufen und zur militärischen Lösung des Konflikts. Und am 29. Juli gab es dann eine gemeinsame Militärübung von Aserbaidschan und der Türkei. Das zog sich über 13 Tage hin mit 11.000 türkischen Soldaten im Einsatz. Und laut aktuellen Medienberichten hat die Türkei dabei eine Menge Material zurückgelassen, das jetzt im Einsatz ist. Also für mich wäre jetzt die Frage, warum ausgerechnet jetzt? War das von langer Hand dann geplant, also über die Zeit vom Juli hinaus? Und hat die Demonstration der Bevölkerung, die ich jetzt nicht zwangsweise als gesteuert sehe, sondern so generell scheint auch die Bevölkerung sehr eingenommen zu sein von der Idee, Bergkarabach wieder in den Bereich von Aserbaidschan zu holen?
Also das ist schwierig zu beantworten, ohne das einzuordnen historisch. In Aserbaidschan gibt es eine absolut überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, die diesen Krieg befürwortet, die militärische Lösung befürwortet. Es gibt sehr wenige Pro-Frieden-Stimmen, die gibt es allerdings auch. Es gibt sehr kluge Leute, die da kluge Sachen zu schreiben, die auch jetzt nicht pro-armenisch sind, sondern pro-Frieden und allerdings auch die aserbaidschanische Seite dabei verstehen. Was man bei diesem Konflikt wissen muss, ist, dass bei dem Krieg in den 90er Jahren, da war das ja so, dass die Armenier in Karabach wollten erst zu Armenien gehören, dann haben sie sich für unabhängig erklärt und dagegen ist Aserbaidschan militärisch vorgegangen. Armenien war damals militärisch weit unterlegen. Das kann man historisch so einordnen, dass in der Sowjetunion Armenien als Nachbarland zur Türkei wäre im Zweifelsfall Schlachtfeld gewesen. Die hatten keine vernünftige Luftwaffe. Das war alles in Aserbaidschan stationiert, hinter den Bergen quasi. Wenn es zu einem Konflikt gekommen wäre, wäre Armenien halt einfach der Kampfplatz gewesen und das Militär war in Aserbaidschan. Und dadurch, dass es damals in Aserbaidschan innenpolitische Instabilitäten gab, ist der Krieg aber für die nicht gut gelaufen, obwohl der eigentlich technisch, wenn man sich die Zahlen anguckt, was militärische Ausrüstung und Soldaten angeht, eigentlich nicht zu verlieren war. Und das hat halt damals dazu geführt, dass die Armenier nicht nur Bergkarabach verteidigt beziehungsweise erhalten konnten, sondern halt auch eingerückt sind in erhebliche Teile Aserbaidschans. Und dort haben sie alle Leute, also alle Orte, die es da gab, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass Aliyev sagt, er hat da irgendwas befreit, da ist nichts zu befreien. Das sind Geisterstädte. Das ist auch nicht so, dass die Armenier da was angesiedelt hätten, sondern da sind riesige, leerstehende Dörfer, Städte. Um diesen Konflikt besser zu verstehen und auch die aserbaidschanische Seite besser zu verstehen, habe ich letztes Jahr die Leute, die Regierung in Bergkarabach drum gebeten, mir Akdam anzugucken. Und Akdam war eine Bezirkshauptstadt in Aserbaidschan. Das war eine aserbaidschanische Stadt außerhalb von Bergkarabach. Da haben über 30.000 Leute gelebt. Und die wurde eingenommen und die lokale Bevölkerung, die noch nicht geflohen war, wurde vertrieben. Und die Stadt wurde zum Großteil, 95% zerstört. Da stehen nur noch ein paar Grundmauern, da steht eine Moschee, ein Gebäude, ein militärischer Checkpoint. Ansonsten wird als das Hiroshima des Kaukasus bezeichnet. Das ist unglaublich deprimierend, das zu sehen. Das ist wirklich schrecklich. Und ich fand es deprimierend und ich kann mir vorstellen, dass das sehr schmerzhaft für die Menschen ist, die damals dieses Gebiet verlassen mussten. Was jetzt die Regierung seit damals macht, es gab damals auch einige Zusammenstöße, militärische Zusammenstöße und Kriegsverbrechen oder Zusammenstöße, Massaker, bei der die Zivilbevölkerung stark gelitten hat und viele Leute umgekommen sind. Und viele von diesen Sachen werden von der Regierung seit 30 Jahren in Aserbaidschan, seit 30 Jahren hochstilisiert. Die Leute, da wird halt alles benutzt, um Hass zu schüren. Sachen von damals werden in den Schulen gelehrt. Das ist so, die Leute, die damals das Land verlassen mussten, viele von denen haben viele Jahre unter schlimmsten Bedingungen in Aserbaidschan gelebt und einige leben immer noch unter schlimmsten Bedingungen. Einfach, dass dieser Rückkehrwille erhalten bleibt. Den Kindern dieser Leute wird heute noch beigebracht, dass sie aus dieser Region kommen, damit die niemals vergessen, dass sie Vertriebene sind und dass dieser Wille bleibt, zurückzukehren. Und wenn die Leute untergebracht werden in neuen Häusern, die haben extrem viele Siedlungen direkt an der Kontaktlinie aufgebaut. Man kann, wenn man bei Google Maps, kann man das genau sehen, dass sie entlang der Kontaktlinie, die Kontaktlinie war quasi diese Art militärische Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien, die Leute konnten von da rüber gucken, auf das alte Land quasi. Und die Regierung, ist es Bestandteil der Regierung, das ist deren Narrativ, ist dieser Konflikt, entsteht der gesamte Machtanspruch. Der Vater von Aliyev ist damals nach einem Massaker an der Zivilbevölkerung überhaupt erst an die Macht gekommen. Und die perpetuieren halt diese Geschichten, diese Narrative, die brauchen den Hass. Und insofern ist es auch so, dass in der Gesellschaft in Aserbaidschan, da es, wie ich schon gesagt habe, keine freie Presse gibt, keine freie Wissenschaft. Das Internet ist sehr eingeschränkt. Jetzt gerade im Krieg ist zum Beispiel auch so, die Top 15 Apps in den Top 20 in den App Stores sind VPNs, VPN-Apps. Ist, dass die Leute einen sehr begrenzten Zugang haben, ihre gesamte Schulausbildung bestimmte Sachen lehrt, keinen Zugang zu freien Informationen. Und da ist halt einen unglaublichen Hass und Hass auf Armenier, auf Armenien gibt und eine große Kriegslust oder einen großen Willen, um jeden Preis das zurückzubekommen. Was eigentlich dieses Hauptproblem an der ganzen Sache von beiden Seiten ist. Armenien war jetzt auch nicht immer, waren nicht immer die Guten in der Sache, beziehungsweise haben auch in den Friedensverhandlungen nicht immer sich von der besten Seite gezeigt. Da ist halt auch eine geringe Bereitschaft, irgendwas aufzugeben von dem, was sie jetzt haben. Es ist so, dass auf beiden Seiten, beide Seiten haben einen ausgeprägten Nationalismus, der in Aserbaidschan einhergeht mit einem schrecklichen autoritären Regime. Und momentan sehen wir einfach, wozu Nationalismus führt. Das ist total irre. Und Armenien hat einen stark ausgeprägten Nationalismus durch die Geschichte um den Völkermord. Und Aserbaidschan hat einen stark ausgeprägten Nationalismus, weil das Land stark damit zu kämpfen hat, dass es keine, es gibt es ja erst seit 1918. Das ist ja auch eine gewisse historische Konstruktion, was dem Land nicht die Qualität einer Nation nimmt, aber man merkt halt, dass es so ein defensiver Nationalismus ist, in dem die ganze Zeit versuchen zu rechtfertigen, dass sie eigentlich seit tausenden Jahren Hochkultur in der Region sind, obwohl das Land halt in der Form überhaupt erst, ich glaube, 1918 auf der Landkarte aufgetaucht ist. Und das ist so ein, ich habe immer den Eindruck, dass deren Nationalismus da so ein sehr versucht, das zu kaschieren, was meines Erachtens unnötig ist, weil die Bundesrepublik Deutschland gibt es auch noch nicht so lange. Und deswegen stellt ja keiner in Frage, dass sie irgendwie, obwohl, stimmt gar nicht, es gibt ja genügend Leute in Deutschland, die in Frage stellen, dass es ein richtiges Land ist. Naja.
Woher kommt diese Aussage, zwei Länder, eine Nation, Richtung Türkei und der Verbindung zu Aserbaidschan?
Es gibt da historische Verbindungen. So, ich habe mich letztens mit Leuten unterhalten, die sich gut auskennen in Aserbaidschan, die auch meinten, dass Aserbaidschanisch zu 80% identisch mit Türkisch ist. Ich würde mich jetzt nicht auf die Zahl festlegen, weil ich das nicht selber recherchiert habe. Es gab auch in der Vergangenheit, auch im Kontext des Ersten Weltkrieges, haben ja Aserbaidschaner und Aserbaidschaner und Türken gemeinsam die ersten Verbrechen gegenüber der armenischen Bevölkerung begangen, bei dem Shusha-Pogrom zum Beispiel. Da gibt es eine längere Geschichte. Momentan weiß ich nicht, ob man das unbedingt so an historischen Sachen festmachen muss. Das ist ja ganz offensichtlich, dass die Türkei gerade sich darum bemüht, ihre Rolle in der Region neu zu definieren und zu stärken und versucht, Russland zu verdrängen aus dieser Rolle, da die Kontrolle darüber zu haben. Früher war das so, dass Russland bestimmt hat, was da passiert. Und die Türkei will, glaube ich, gerade unter Beweis stellen, dass das nicht mehr so ist.
Ich komme gleich noch auf die Beteiligten. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien selber. Seit 1994 gibt es ja da eine Waffenruhe. Man bezeichnet es als eingefrorenen Konflikt, der immer mal wieder ausgebrochen ist und jetzt droht, zu einem handfesten Krieg zu werden. Gleichzeitig gab es ja in den letzten 30 Jahren durch die OSZE-Minsk-Gruppe Versuche, da auch einen längerfristigen Friedensvertrag zu etablieren. Warum, also das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr naive Frage, aber trotzdem, warum hat Armenien nicht einfach die besetzten Gebiete um den Berg Karabach zurückgegeben an Aserbaidschan in Austausch, dass Bergkarabach zu einer unabhängigen Republik wird? Was verhindert diese Art von Frieden?
Ich gehe davon aus, dass die Armenier um die Sicherheit, also diesen Sicherheitspuffer, dass sie nicht ausreichend geglaubt haben, dass sie sicher wären, wenn sie diesen Puffer aufgeben. Und das lässt sich ja damit zum Beispiel auch begründen, dass diese ganzen Gebiete, der Großteil der Gebiete nicht wirklich entwickelt und besiedelt wurde. Wenn jeder, der sich dafür interessiert oder jede, einfach mal Google Maps aufmachen, sich die Region angucken, so ein bisschen durchgehen und vielleicht mal nach Akdam suchen, nicht aufpassen, es gibt auch neues Akdam, aber das alte Akdam, da sieht man halt, dass da kein Interesse dran besteht, das jetzt irgendwie für sich zu beanspruchen und einzunehmen. Das ist halt ein reiner Sicherheitspuffer. Aber sicherlich spielt auch mit rein, dass bis vor kurzem, dass sie das aus einer Position der Stärke heraus gemacht haben, weil sie davon ausgingen, dass eine militärische Lösung nicht möglich ist, beziehungsweise nicht zu einem Erfolg führen kann, weil bisher die militärischen Versuche der Aserbaidschans, da Erfolge zu erzielen, ja recht stark krass gescheitert sind. Und wahrscheinlich gehört es auch zur Wahrheit dazu, dass sie sich gedacht haben, warum sollen wir irgendwas aufgeben, wenn wir es nicht müssen? Und das könnte sich nun auch ändern, weil die militärische Situation sich ja stark verändert hat.
Es gibt ja bei Twitter jede Menge Diskussionen dazu. Unter anderem gibt es auch Kommentare so in die Richtung, das ist der große Krieg zwischen den Christen und den Muslimen. Also hat der Konflikt irgendwas mit Religion zu tun?
Ehrlicherweise kann ich das nur mutmaßen. Also Religion spielt, also das habe ich so dann nie verstanden. Und die Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, da ich glaube nicht, dass es auch nicht für die Aserbaidschaner ein sonderlich religiöser Krieg ist. Ich glaube, das spielt eine untergeordnete Rolle. Und ich finde, dass man das jetzt auch nicht zwangsläufig in der Debatte instrumentalisieren sollte, solange es nicht super offensichtlich ist, dass es eine Rolle spielt. Aber man sieht ja in der ganzen die Dynamik in der ganzen Region, das ist ja zum Beispiel ganz spannend zu sehen, wenn man, das ist ein eigenes Thema eigentlich, aber wenn man sich das Verhältnis zwischen dem Iran und Aserbaidschan anguckt, das ist ja jetzt nicht so, dass die, weil es beides muslimische Länder sind, direkt Waffenbrüder sind. Das ist alles nicht so einfach. Und deswegen würde ich persönlich halte das für einen untergeordneten Aspekt in diesem Konflikt.
Dann kommen wir mal zu den Akteuren, die nicht selber Armenien und Aserbaidschan sind. Du hast ja schon angedeutet, dass es unter anderem die Türkei auch Aserbaidschan unterstützt, um da die neue Vorreiterrolle im Südkaukasus einzunehmen. Ich denke mal, das gehört so zu dem, was Erdogan als Wiederaufbau des Osmanischen Reiches gerne mal per Propaganda in die Welt bekannt gibt, wie ernsthaft man das nehmen kann, ist eine andere Sache. Aber ist da irgendwas dran, dass es so eine Art Stellvertreter-Auseinandersetzung ist? Mir scheint ja, dass Russland sich doch eher sehr bedeckt hält, wenn man bedenkt, dass die eigentlich auf der Seite von Aserbaidschan auch militärisch unterstützen müssten.
Russland auf der Seite von Aserbaidschan?
Von Armenien.
Russland und
Oh
Armenien.
Gott.
Armenien
Es
haben.
tut mir leid, es
Ja,
tut
sie
mir
macht.
leid.
Russland verkauft ja an beide Seiten Waffen.
Ja,
Insofern ist das nicht ganz falsch.
das und so. Dazu komme ich auch noch. Die Waffenlieferungen, die ja auch
Ja.
noch ganz interessant sind.
Ja, da sind ja da noch ein paar andere Länder mit beteiligt.
Ja.
Ja. Nein, aber ja, also Russlands Rolle in der Sache gerade, Russland hält sich verhältnismäßig neutral. Russland hat ja ein Verteidigungsbündnis mit Armenien und hat die ganze Zeit gesagt, dass ja diese Kämpfe außerhalb des Staatsgebietes von Armenien stattfinden und deswegen, dass es dieses Bündnis nicht greift. Das ist technisch auch korrekt. Hat sich allerdings ein bisschen verschoben, weil der Hikmet, den ich vorhin erwähnt habe, heute Morgen zugegeben hat oder veröffentlicht hat, dass sie militärische Stellungen in Armenien mit Drohnen angegriffen haben. Heute Morgen, da ging es darum, dass sie behauptet hat, also er behauptet, dass von Armenien aus Raketen nach Aserbaidschan abgeschossen werden sollten und sie diese zerstört haben, bevor die abgeschossen werden konnten. Die meinten, die sind quasi abschussbereit, standen die da. Ich bin jetzt kein Militärexperte, allerdings, das sind so diese mobilen, das sind diese LKWs, wo die Raketen hinten drauf liegen und dann kann man die so aufstellen und dann kann man die schießen. Und auf den Drohnenaufnahmen sieht man, dass die nicht aufgestellt waren, also so abschussbereit waren die noch nicht. Und dass beide Seiten Raketen aufeinander gerichtet haben, dauerhaft, ist, glaube ich, auch bekannt. Jedenfalls ist das ein Fall, der eigentlich einen Verteidigungsfall auslösen könnte. Ich bezweifle aber, dass Russland ein Interesse einer starken militärischen Beteiligung hat, weil das bedeuten würde, weil die Dynamik, die dadurch entstehen könnte, ultra gefährlich ist. Also ich würde das momentan nicht als Stellvertreterkrieg bezeichnen, weil es momentan halt eher so ist, dass es Aserbaidschan und Türkei gegen Armenien ist. Russland ist schon insofern daran beteiligt, das wird jetzt ein bisschen komplex, aber es steht ja der inzwischen sehr, sehr, sehr berechtigte Verdacht im Raum, dass die Türkei syrische Söldner nach Aserbaidschan verschifft. Und Russland hat zum Beispiel angefangen, in den letzten Tagen bombardieren die ohne Ende Trainingsstellen in Syrien, wo vermeintlich solche Söldner trainiert werden. Also Russland bemüht sich da, im Hintergrund sind die schon beteiligt, aber ich glaube, dass sie sich hüten werden, zu sehr aktiv militärisch einzugreifen, was ja bei der Türkei anders ist. Wir wissen inzwischen, also wir wissen, dass Aserbaidschan türkische Kampfdrohnen einsetzt. Ich weiß nicht, ob wir später noch über die neue militärische Disbalance reden wollen, weil das ist ja eigentlich ein extra Themenkomplex.
Also ich
Deswegen will
wollte
ich ja
noch die
jetzt
Frage nach
nicht.
dem Gleichgewicht der Kräfte stellen.
Das
Inwieweit es da welche
reden wir
gibt?
dann drüber. Ja, also türkische Kampfdrohnen. Wir wissen inzwischen bestätigt auch, dass es hat Aliyev ja zugegeben, dass türkische F-16 Kampfjets in Aserbaidschan präsent sind. Und ja, also die Türkei ist aktiv beteiligt an dem Konflikt auf unterschiedlichen Ebenen. Und in der Form ist Russland das nicht. Russland hat Truppen in Armenien stationiert, aber die meisten eher an der türkischen Grenze. Und meiner Kenntnis nach sind russische Einheiten da nicht unterwegs. Das Einzige, worüber es Gerüchte gibt, aber es sind halt Gerüchte, und ist, dass Leute von der Wagner Group inzwischen in Bergkarabach im Einsatz sind.
Wer sind
Das
die
ist
Wagner
diese
Group?
private Wagner Group ist die private Miliz der russischen Regierung, um sich an Kämpfen zu beteiligen, an denen sie eigentlich nicht beteiligt sind. Das sind die Leute, die quasi die ukrainische Armee in der Ostukraine geschlagen haben. Das sind die russischen Leute, die plötzlich in Libyen und in Syrien auftauchen. Das sind die, aber das ist alles nicht bestätigt. Insofern ist es denkbar, dass die da sind. Aber es sind keine klassischen russischen Soldaten. Das ist unglaublich schwierig, wie du am Anfang schon gesagt hast, dass beide Seiten Behauptungen aufstellen die ganze Zeit, und es ist sehr schwierig, es nachzuvollziehen, was gerade wirklich passiert. Wir wissen ja momentan auch nicht mal, wer gerade welches Gebiet hält und welches nicht, weil da beide Seiten gerne sehr optimistische Sachen zu sagen.
Also Russland hat kein großes Interesse an Eskalation, wie schon angedeutet. Es liefert ja beiden Seiten auch Waffen. Und mit dem eingefrorenen Zustand kann ja Russland ganz zufrieden sein. Was hat die Türkei von der Einmischung auf Seiten von Aserbaidschan?
Ja,
Also
wir haben
mal
ja das
abgesehen
schon
davon, dass sie mit
angedeutet.
Armenien noch nie die besten Verhältnisse hatten.
Ja, also ich glaube, dass grundsätzlich die Türkei, ja, also dass Armenien für die ein feindlicher Staat ist. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass sie ihre geopolitische Rolle komplett verändern in dieser Region. Wie ich das vorher schon gesagt habe, vorher war das so, dass Russland entschieden hat, was da passiert. Und vorher war das so, dass wenn Putin bei dem letzten Krieg 2016, da wurden die dann halt nach Moskau zitiert, und dann wurde da Machtwort gesprochen, und dann war die Sache vorbei. Aber die Türkei gibt im Aserbaidschan ein solches Selbstbewusstsein, dass Aliyev sich hinstellt und sagt, es gibt keine Nation auf der Welt, die irgendwas machen kann gegen ihn. Er sagt halt, das ist egal, wer sich meldet, das ist egal, wer droht, die führen das zu Ende. Und das geht natürlich nur mit der türkischen Rückendeckung. Und das ist, damit positioniert sich die Türkei in der Region komplett neu. Und man sieht das ja momentan schon, dass die Russland einen Waffenstillstand ausverhandelt hat, der keine 5 Minuten gehalten hat. Also das Aliyev, ich habe das vorhin, Aliyev hat in einem Statement offiziell gesagt, von seinem offiziellen Account, dass sie in einem Tweet hat er gesagt, dass sie gerade mit der Armee voranschreiten und weitere Orte befreien. Und dann steht 2 Zeilen drunter, dass sie den Waffenstillstand einhalten. Das sagt eigentlich alles. Also in einem Tweet sagte, dass sie vorangehen und die Kämpfe weitergehen, und dann 2 Zeilen steht drunter, aber Waffenstillstand halten wir ein. Also das funktioniert halt nicht, und das hat natürlich ist auf eine gewisse Art und Weise schon auch eine Demütigung für die russische Außenpolitik, die ja früher einfach da die absolute Kontrolle über solche Sachen hatte.
Wieso ist es
Aber
aktuell?
immerhin gibt es russische Außenpolitik. Entschuldigung, immerhin gibt es russische Außenpolitik. Also das war gar nicht als Russland, nur das war eher zur Einordnung gar nicht als Russland-Bashing, weil ich kann sagen, dass die europäische
Ja.
oder
Schon
Außenpolitik
wieder
der Europäischen
vorgreifen.
Union
Wir sind noch bei
nicht
Russland.
existent ist.
Wir sind noch bei Russland.
Aber das wollte ich gerade einordnen.
Europa-Bashing ist hier noch auf dem Zettel. Warum lässt Russland das aktuell zu? Sind sie zu sehr damit beschäftigt, was in der Ukraine los ist oder in Weißrussland? Oder wie lange lässt Putin Moskau das durchgehen? Weil die Russen sind ja auch nicht dafür bekannt, sich gerne demütigen zu lassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es der russischen Regierung auch nicht gefällt, wenn die Türkei anfängt, selbstbewusst zu werden.
Ja, aber ich meine, die russische Regierung ist ja nicht irre und auch nicht wahnsinnig, sondern...
Also nur die Türkei?
Nein, das... ich bin mir nicht ganz sicher, was... ich würde Erdogan... Bis irre ist Erdogan sicherlich auf eine gewisse Art und Weise schon, aber Russland verfolgt halt seine eigenen Interessen und wird halt quasi keinen Krieg oder wenn Russland sich sehr aktiv militärisch daran beteiligt, könnte das ja eine starke Dynamik entwickeln. Was passiert dann mit der Türkei, die ganze Zeit geschworen haben, dass sie Aserbaidschan bis zum Ende da unterstützen werden? Was passiert, wenn der Iran dann plötzlich aussagt, ne, das finden wir auch nicht so gut hier? Also das ist das könnte eine Dynamik auslösen, die auch die Russland schwer unter Kontrolle behalten könnte. Und insofern die wissen da, ich bin mir sicher, dass sie schon wissen, was sie machen, und das ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie woanders viel zu tun haben, sondern dass sie im Rahmen ihrer Interessen und da handeln werden. Es hat sich halt einfach verändert in der Vergangenheit und die Türkei hat sich eine stärkere Position da. Die Türkei hat ja seit Jahren ausgetestet, ausgelotet, wie weit sie gehen können, was sie machen können in militärischen Eskalationen, in Nordsyrien, in Libyen, im Nordirak. Und bisher ist es ja so, dass die machen können, was sie wollen und weiterhin als strategische Partner betrachtet werden. Und Erdogan testet halt einfach immer weiter aus, wie weit er da gehen kann. Und er braucht es auch, weil er die Türkei im wirtschaftlich ziemlich am Boden ist. Also da kann ich jedem nur mal empfehlen, sich den Kursverlauf der türkischen Lira anzugucken über die letzten 5 Jahre. Das, also für die Leute, die in der Türkei leben und die gerne mal in Europa, sind die Sachen in Europa in der Zeit oder in Euro-Ländern wahrscheinlich ums 4- oder 5-fache teurer geworden, weil die eigene Währung komplett, also wirklich beinahe entwertet wird. Und es geht gerade immer weiter. Und naja, da sind Nationalismus und militärische Operationen kommen dann natürlich immer ganz gut.
Ablenkung ist immer gut, wenn es innenpolitisch nicht läuft, außenpolitischen Krieg anfangen oder mitmischen, hilft immer beim Ablenken.
Im Übrigen, Aserbaidschan, ein Land, was ja sehr stark vom Export fossiler Rohstoffe abhängig ist, dürfte das auch eine Rolle spielen, dass die Ölpreise in letzter Zeit nicht gerade toll aussahen. Also, und Aserbaidschan funktioniert, ich meine, das Aliyev ist ein ausgesprochener Kleptokrat. Das sind ja, wenn man die Geschichten sieht, dass irgendwie sein Sohn mit 11, 12 Jahren in Dubai in einer Woche Immobilien für 30 Millionen Pfund gekauft hat oder seine Töchter versucht haben, für 60 Millionen Pfund Immobilien in London zu kaufen. Das ist halt ein Kleptokrat, aber das funktioniert halt alles, solange so viel Geld ist, dass man da ist, dass man die Bevölkerung ruhig stellen kann. Auf eine gewisse Art und Weise, wenn das halt irgendwie nicht mehr funktioniert, muss man sich halt was anderes suchen.
Das stimmt.
Krieg zum Beispiel.
Krieg ist immer gut. Zum, wie gesagt, Ablenken von innenpolitischen Problemen. Haben die USA auch öfters mal betrieben. Hast du irgendeine Einsicht darüber, wie aktuell die Rolle des Iran bei dem Ganzen ist? Weil darum ist es doch relativ still.
Der Iran, ich bin da kein Experte. Das Ding ist, dass im Iran leben ja mehr Aserbaidschaner als in Aserbaidschan. Es ist schätzungsweise 20-25% der iranischen Bevölkerung ist aserbaidschanisch. Iran hat allerdings auch ganz gute Verhältnisse zu Armenien. Und das ist für den Iran brandgefährlich. Es gab schon Demonstrationen da, die quasi zu einer militärischen Unterstützung Aserbaidschans aufgerufen haben. Deswegen ist das ein Baustein, der diesen Konflikt so gefährlich macht. Aber momentan halten die sich da raus. Ich glaube auch, dass der Iran da momentan keine militärische Eskalation gebrauchen kann. Also ich glaube, die haben auch andere Sorgen gerade. Aber ich will mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich verfolge das im Rahmen der Nachrichten, die gerade aufkommen, was da so passiert. Und heute gab es ja die Meldung, dass eine aserbaidschanische Drohne abgeschossen wurde von den Iranern. Also gibt da immer wieder Luftraumverletzungen, wahrscheinlich nicht mal beabsichtigt, sondern wenn die Dinger ihr GPS-Signal verlieren, kann es ja mal sein, dass sie irgendwo hinfliegen, wo sie nicht hingehören. Das war so eine israelische Kamikaze-Drohne. Ja, also das ist gefährlich, muss man auf dem Schirm behalten, aber ich sehe da momentan zumindest der Iran wird auch versuchen, sich da rauszuhalten. Sie haben sich aber schon angeboten, zum Beispiel eine Rolle zu spielen bei einer diplomatischen und bei einer friedlichen Lösung.
Dann kommen wir mal zu Europa und dem Bashing auf die EU. Was macht denn die EU bei dem Ganzen?
Ja, die EU ist besorgt.
Darüber hinaus? Gibt es irgendwas an Hilfe? Was könnte sie denn tun? Du hast gesagt, Aserbaidschan exportiert sehr viel Öl und Gas. Soweit ich das weiß, 50% davon gehen in die Europäische Union. Warum nicht einfach ein Embargo androhen?
Also als das, ja, Sanktionen wären schön, aber momentan, wie gesagt, das war kein Witz, momentan sind wir, ich glaube, sehr besorgt oder sehr konzerniert. Es gibt einen Twitter-Account, der quasi Nachrichten einordnet darüber, wie concerned die Europäische Union ist. Und dann kommen immer Meldungen. Es gibt so unterschiedliche Concerned-Kategorien und wir sind jetzt auf der zweithöchsten Stufe schon. Und das ist quasi, das ist die Außenpolitik der Europäischen Union. Sie sagen halt, wie besorgt sie über bestimmte Dinge sind. Und momentan, was man natürlich machen könnte, die Türkei. Die Türkei ist ja eine Zollunion mit der Europäischen Union. Wenn man die da rauswirft, dann bricht das Land morgen zusammen. Also es ist nicht so, dass die EU da keine Druckmittel hätte. Aber es ist auch die deutsche Bundesregierung, die da nicht gerade konstruktiv mitwirkt, weil es halt starke wirtschaftliche Interessen in der Türkei gibt. Also zum Beispiel jetzt die Türkei für die Unterstützung zu bestrafen, würde, wenn der türkische Rückhalt in Aserbaidschan wegfallen würde, dann würde sich auch die komplette Dynamik verschieben. Man könnte zum Beispiel auch schon mal daran gehen. Aber grundsätzlich wäre es natürlich wichtig, Aserbaidschan mit wirtschaftlichen Sanktionen zu versehen und vor allem auch die Familie und die Familie Aliyev. Das ist ja, also man kann da auch ruhig von Familie sprechen, weil das halt als, wie es sich für einen vernünftigen Kleptokraten gehört, hat er seine Familie in den ganzen Staatsapparat installiert. Seine Frau ist ja Vizepräsidentin. Seine beiden Töchter haben irgendwie Mehrheitsanteile an den Staatsbanken. Also da trifft man nicht die Falschen, wenn man die ganze Familie auf eine schwarze Liste setzt, zusieht, dass die nicht mehr einreisen dürfen, und halt die ganze politische Führung. Man muss halt, Sanktionen wären da sehr, sehr wichtig. Aber die Europäische Union versteckt sich hinter der Komplexität des Konflikts und erzählt dann immer irgendwelche Sachen von beide Seiten sollen irgendwie die Waffen ruhen lassen. Und das halte ich für total wahnsinnig, weil man an der Stelle schon, auch wenn Aserbaidschan nicht zum Teil auch berechtigte Interessen verfolgt, wir wissen inzwischen, dass sie Streumunition über Städten abwerfen. Wir wissen, dass sie seit Wochen ganz gezielt Terror gegen die Zivilbevölkerung betreiben. Auch wenn es gab auch armenische, diese Debatten sind, natürlich gab es auch armenische Angriffe auf die armenische Angriffe, die zivile Ziele getroffen haben. Aber das ist halt so, dass die militärische Infrastruktur häufig da auch nah bei zivilen Sachen liegt und die halt mit 70er, 80er Jahre Artillerie in irgendeine Richtung schießen. Ich weiß nicht, wie präzise das ist. Es muss aufhören, aber der Aggressor muss klar benannt werden und Sanktionen wären geeignetes Mittel. Aber ja, die momentan der EU sind halt wirtschaftliche Interessen wichtiger als Menschenrechte. Das Wissen ist ja auch keine Neuigkeit jetzt.
Das ist nicht neu, aber trotzdem, wir hatten vor wenigen Wochen ja eine Rede der Chefin der EU, Ursula von der Leyen. Und da hieß es ja auch, es geht um die Zukunft der Europäischen Union und Neuorientierung, was die Außenpolitik angeht. Europa muss die Rolle in der Welt finden und sich selbst definieren. Und unter Außenpolitik stelle ich mir was anderes vor, permanent besorgt zu sein und der Türkei alles durchgehen zu lassen, was sie will. Vor allem dann, wenn man die Möglichkeiten hat, schon alleine durch Sanktionen mal die Grenzen aufzuzeigen. Wieso schafft es die Europäische Union nicht, ihre eigene Außenpolitik tatsächlich mal durch Taten zu definieren?
Ein Teil davon könnte durchaus daraus resultieren, dass wir der hohe Außenbeauftragte der Europäischen Union komplett nutzlos ist. Der Spanier Sepp Borrell, der auch der Letzte sein wird, der sich in irgendeiner Angelegenheit für das Selbstbestimmungsrecht der Völker einsetzen wird, weil der ja so ein hardcore-zentralistischer Spanier, Antikatalane ist. Ich glaube, der ist auch, man kann ihn kriminell nennen, weil der wurde, glaube ich, mal wegen Insiderhandels verurteilt. Das ist quasi, was unsere europäische Außenpolitik da gerade definiert. Da können wir einfach nicht so hohe Erwartungen haben. Und dann gibt es natürlich, ist ja Teil der Wahrheit, ist natürlich, dass Energieunabhängigkeit schon auch eine Rolle spielt. Aber die Frage ist halt irgendwann, wo man seine Abwägungen trifft. Sagen wir, okay, wir importieren jetzt, es ist halt jetzt einfach sehr blutiges Gas und Öl, was man aus Aserbaidschan bekommt. Ich meine, das war schon vorher, es war jetzt noch nie so, dass das Clean Energy war, jetzt von der politischen Menschenrechtsperspektive aus, weil Aserbaidschan ist halt eine harte Diktatur. Also das Geld, wir füllen halt die Taschen von einem menschenverachtenden Diktator da. Und das war noch nie gut. Aber jetzt sollte man vielleicht kommt da irgendwann so die Stelle, wo diese Abwägung zwischen Energieunabhängigkeit und Werte, für die Union eigentlich stehen sollte, kippt und man sagt, ja, okay, wir wollen eigentlich keine Sachen kaufen von Leuten, die Streumunition in Wohngebiete schießen.
Welche Rolle spielt denn die Kaviar-Diplomatie, die vor wenigen Jahren erst Frau Strenz zu Fall gebracht hat?
Ja, Frau Strenz ist die Unionsabgeordnete, die lebenslanges Hausverbot im Europarat hat, weil sie von Aserbaidschan geschmiert wurde, um bei Wahlbeobachtungen zu sagen, dass alles toll gelaufen ist.
Sie war
das
übrigens
ist quasi,
nicht die
das
Einzige.
Kann man als Fakt hinstellen, das ist alles bewiesen. Ja, es gab noch einen anderen Unionsmann. Aserbaidschan ist dafür bekannt, sehr viel Geld aufzuwenden, um internationale Politiker zu schmieren. Das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Gibt in Deutschland Fälle. Ich habe gerade bei Facebook eine Rede gesehen, eine Regierungsanfrage von einem konservativen Abgeordneten im House of Commons an die Regierung, in der er zum Beispiel von einem armenischen Angriff auf Aserbaidschan gesprochen hat, auf den Aserbaidschan jetzt reagiert und 10 Euro drauf, dass der Typ geschmiert ist. Also niemand, der bei Sinnen ist, stellt sich hin und spricht von einem armenischen Angriff auf Aserbaidschan. Das ist ja komplett wahnsinnig. Man kann ja darüber diskutieren, Völkerrecht hinher, aserbaidschanische Gebiete, aber kein Mensch, der bei Sinnen ist, behauptet heute noch, dass Armenien diesen Krieg angefangen hat. Also mit welchem Ziel denn? Das ist, naja, unabhängig davon. Also ich glaube, dass das eine wichtige Rolle spielt. Und das ist auch eine sehr interessante Sache an dem Konflikt. Während Aserbaidschan halt das Ölgeld benutzt, um Leute zu schmieren, hat Armenien natürlich diese starke Diaspora, die auf der ganzen Welt Stimmung macht und informiert und Leute mit in diesen Konflikt reinholt. Also das ist gibt der Sache so eine internationale Dynamik, die sehr schwer einzugrenzen ist. Aserbaidschan hat, wenn man jetzt die Internetdebatten verfolgt, zum Beispiel, das ist nicht direkt Kaviar-Diplomatie, aber es ist ja auch, dieser ganze Krieg hat eine neue Qualität im Information Warfare, wenn man sich anguckt, wie Bots eingesetzt werden, wie da irgendwelche Leute spammen und beide Seiten nutzen relativ viele Bots, um Hashtags zu trenden und ja, das ist natürlich da gut, wenn man Geld für sowas hat.
Kennst du Nicolas Löbel?
Das sagt mir was, aber stell ihn mir vor.
Nicolas Löbel war bei der Jungen Union in Mannheim und hat auch Geld für die Junge Union von Quellen aus Aserbaidschan bekommen. Wurde dann für den Bundestag vorgeschlagen unter dem Motto, der Junge hat dazugelernt und jetzt kann er in den Bundestag. Und jetzt hat er sich während dieses Bergkarabach-Konflikts eindeutig für Aserbaidschan positioniert. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass er vor wenigen Jahren erst jede Menge Kohle von Aserbaidschan bekommen hat. Also ich bin, um ehrlich zu sein, ziemlich erschüttert gewesen, als ich das mitbekommen habe, weil auch da hat mich Sascha darauf aufmerksam gemacht, dass solche Leute im Bundestag sitzen können und es offensichtlich keinerlei Bedenken gibt über ausländische Einflussnahme auf unsere Bundestagsabgeordneten, während es bei Russland immer einen Riesenaufschrei gibt und das mit Aserbaidschan nie richtig aufgearbeitet wurde. Ist schon erschreckend.
Ja, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gehört habe, dass die Union anfällig für Korruption ist.
Das hat mich nicht überrascht. Mich überrascht, dass diese Leute einfach konsequenzenlos in der Weltgeschichte weiterhin Politik machen können. Das finde ich immer ehrlich.
Ich muss mir den konkreten Fall mal angucken. Ich habe den nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich freue mich, dass ich den Fall kennengelernt habe und wir werden die Gelegenheit sicherlich nutzen, den Mann mal der Öffentlichkeit vorzustellen. Also, wir bringen diesen Herrn Löbel groß raus.
Sehr hoffentlich. Ich meine, er sagt nicht direkt, dass Aserbaidschan von Armenien angegriffen wurde, aber es ist schon.
Ja, das Interessante ist, wenn es diese Fälle gibt, bei denen die Leute so offensichtlich geschmiert werden, dass das rauskommt, dann kann man sich ja denken, wie viele Fälle es gibt, bei denen es nicht rauskommt. Die sind ja nicht blöd, die wissen ja schon, was sie machen. Und auch diese Sachen, die rausgekommen sind, das ist ja nicht so, dass da quasi bei den Leuten Geld aus Aserbaidschan irgendwie auf ein Konto eingegangen ist, so Überweisungen Aliyev an liebe Frau Strenz, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Das läuft ja alles durch so mehrfach geschichtete NGOs, wo dann irgendjemand kriegt Geld aus Aserbaidschan, das wird dann halt weiterverteilt an 5 Leute, die verteilen es wieder weiter an 5 Leute.
Stiftungen und Friedensprojekte und hast du nicht gesehen mit Briefkastenfirmen?
Schmieren funktioniert ja auch nicht nur über Geldzahlungen, sondern kann ja auch andere Anreize geben. Und für mich ist es natürlich ein bisschen bitter, weil wir als Partei ja durchaus, wir kokettieren ja damit, dass wir absolut offen für Korruption sind, aber traurig sind, dass niemand auf uns zukommt. Und jetzt in dem Konflikt sind wir jetzt irgendwie auf der armenischen Seite und das ist ja leider die arme Seite.
Ihr habt euch die falsche Seite ausgesucht.
Falsch und inkonsequent von uns. Wenn wir konsequent korrupt hätten sein wollen, hätten wir die andere Seite wählen müssen.
Ja, das nächste Mal wählt euch einen Konfliktpartner, der viel Öl und Gas hat. Dann werdet ihr vielleicht auch mal bestochen.
Okay. Ja, die Armenier haben ja leider ein gutes Atomkraftwerk.
Ja, dazu, das musst du übrigens noch erläutern. Warum ist eigentlich dieser Konflikt eine mögliche Eskalation so gefährlich auch für uns in Europa? Weil das könnte uns ja völlig egal sein, wer sich da hinter der Türkei den Kopf einschlägt.
Beide Seiten, beide Länder haben so eine Achillesferse und haben strategische Ziele, die bei einer Zerstörung oder einer Beschädigung desaströse Auswirkungen haben können. In Aserbaidschan ist es zum einen die haben so einen riesigen Staudamm, wenn der zerstört oder angegriffen würde, das halbe Land fluten würde. Und das ist auch keine Übertreibung. Das ist quasi, was Leute, die sich besser auskennen, damit darüber gesagt haben. Auf der anderen Seite hat Armenien das gefährlichste und kaputteste Atomkraftwerk der Welt. Juhu. Das, glaube ich, Ende der 80er schon mal nach dem Erdbeben deaktiviert wurde. Aber weil die halt keine sonst nichts haben und ihre Energiesicherheit sicherstellen wollen, läuft es noch. Und das ist schon ohne Krieg gefährlich, dass das da gibt. Mit Krieg ist das aber hochbrisant. Und wenn das, beide Seiten haben gegenseitig sich schon damit gedroht, diese strategischen Ziele anzugreifen. Und sagen wir mal, wenn Armenien den Damm angreift, wäre das eine humanitäre Katastrophe für Aserbaidschan. Wenn Aserbaidschan das Atomkraftwerk angreift, ist das eine humanitäre Katastrophe für uns alle. Es könnte zu einem zweiten Tschernobyl kommen. Also das ist
Angenehmer, angenehmer Gedanke.
das ist das wäre das ja, also das wäre wirklich schrecklich. Aber das ist halt der. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das passiert, weil ich glaube, da bombardieren die Aserbaidschaner lieber noch ein paar Krankenhäuser und Kirchen und Schulen, bevor sie das machen, weil das würde sie ja selber mittreffen. Also wenn der Winter schlecht steht, dann und das würde auch die Türkei mittreffen. Und also eigentlich hat da niemand Interesse daran. Das wäre ja, aber die Gefahr steht halt im Raum und das ist schon schlimm genug.
Wie läuft's denn aktuell für Aserbaidschan? So vom Kriegsgewinn-Situation her. Eigentlich sind sie ja auf dem Papier,
So.
was das Material etc. angeht. Ich wollte ja noch nach dem Gleichgewicht der Kräfte fragen, aber du hattest ja erwähnt, schon 1990 bis 1994 sah es ja für Armenien nicht besonders gut aus und seitdem, sagen wir es mal, Armenien ist ein sehr armes Land, Aserbaidschan ist sehr reich an Öl und Gas und hat davon noch sehr viel in den Aufbau seines Militärs gesteckt, auch in neues Material. Also, wie gleichgewichtig ist denn aktuell die Situation?
Also es gibt unterschiedliche Analysen und Beobachtungen, die diesen Konflikt sich angeguckt haben und davon ausgingen, dass Aserbaidschan gehofft hat, in einem Blitzkrieg das Land einzunehmen, also dieses Gebiet einzunehmen. Was man wissen muss, ist, dass das ist ja gebirgiges Land, das ist der Großteil von Bergkarabach, liegt ja wirklich in den Bergen und diese Schutzpufferzone sind zum Großteil so Ebenen davor. Und da haben sich die Armenier in den letzten 30 Jahren eingegraben. Das ist eine Bergfestung quasi. Auch zum Beispiel, als Aserbaidschan 2016 angegriffen hat, haben die quasi fast nichts von Relevanz einnehmen können und haben relativ große Verluste eingefahren und das dann sein gelassen. Was sich seitdem verändert hat, ist, dass Aserbaidschan seit kurzer Zeit haben sie türkische Kampfdrohnen und seit längerer Zeit, die haben sie schon 2016 zum ersten Mal zum Einsatz gebracht, haben sie israelische Kamikaze-Drohnen. Das sind so Drohnen, die werden übers Zielgebiet gebracht und die haben einen Sprengsatz drin und die fliegen dann ins Ziel rein, und explodieren da. Das ist modernste Waffentechnik. Ich glaube, die wurden noch nicht mal in Israel selbst eingesetzt. Zur Klarstellung, man kann durchaus von israelischen Waffen sprechen, nicht von israelischen Firmen, weil die Firma, die herstellt, ist 100% im israelischen Staatsbesitz. Es gab so eine NGO, hat die Waffenimporte in Aserbaidschan analysiert und ist zum Schluss gekommen, das stand Anfang des Jahres, kam 60% der Waffen aus Israel. Und der Rest zum großen Teil aus Russland. Das hat allerdings die türkischen Sachen noch nicht mit berücksichtigt. Seit kürzerer Zeit liefert die Türkei halt diese Drohnen und die haben das Gleichgewicht im Krieg komplett verändert. Einen Bodenkrieg zu führen da ist unglaublich schwierig und kostspielig. Und momentan ist es halt so, dass Aserbaidschan mit den Drohnen da reinfliegt und die Artilleriestellung, die Panzer, alles, was da irgendwo rumsteht, Luftverteidigung mit diesen Drohnen kaputt macht, zerstört. Während das so aussieht, als ob die teilweise sowjetische und russische Luftabwehrtechnik, die Streitkräfte von Bergkarabach da einsetzten, dem nicht viel entgegenzusetzen hat. Trotzdem ist es bisher so, dass Aserbaidschan kaum Landgewinne zu verzeichnen hat. Es gibt im Norden haben sie einen Ort eingenommen, den sie 2016 auch schon mal kurzzeitig eingenommen haben. Da gibt es aber offenbar die ganze Zeit ein Hin und Her. Also da gibt es auch Gegenoffensiven. Und bis wie da der genaue Stand ist, wer da gerade was kontrolliert, ist nicht bekannt. Im Süden sind sie vorgedrungen und stehen gerade, zu meiner Kenntnis nach, vor der ersten wirklichen Siedlung von Bergkarabach, Hadrut. Aliyev hat vor 2 Tagen schon verkündet, dass es eingenommen wurde in der Ansprache. ist dann dumm gelaufen für ihn, weil es gibt so einen russischen Frontjournalisten, der dann da hingefahren ist und mit Armeniern durch die Gegend gefahren ist und gezeigt hat, sich vor das Ortseingangsschild gestellt hat und gesagt hat, wo sind denn die Aserbaidschaner? Daraufhin hat Aserbaidschan ein Strafvermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, gegen den Journalisten, wegen
Er war ja auch
illegalen
nicht
Grenzübertritts
offiziell
und
berechtigt,
Unterstützung.
dahin zu fahren, nehme ich ganz stark an. Mit Begleitung.
Genau, ja, genau. Und sie haben, ja, aber auch wegen Terrorunterstützung
Ah.
haben sie ihn jetzt angeklagt. Also er wird auch in langer naher Zukunft nicht nach Wargon, so heißt die Seite, der Typ ist komplett irre. Der liegt an der vordersten Frontlinie mit den Scharfschützen zusammen rum und macht Fotos und schickt die rum. Es gibt schon einige sehr mutige Journalisten, die da vor Ort sind und sich davon berichten. Habe ich großen Respekt vor. Unabhängig davon weiß man immer nicht genau, wie es gerade steht. Jedenfalls ist das für die militärische Überlegenheit, die Aserbaidschan eigentlich haben sollte, bisher läuft das schlechter als erhofft, davon bin ich überzeugt. Die Verluste auf der armenischen Seite sind riesig. Die Armenier veröffentlichen ja auch Zahlen. Ich glaube, die offiziellen Zahlen, die sie bisher veröffentlicht haben, sind schon auch so über 500 tote Soldaten. Man kann davon ausgehen, dass da noch viel Raum nach oben ist bei den veröffentlichten Zahlen. Aserbaidschan veröffentlicht überhaupt keine Zahlen zu Toten. Also Armenien behauptet, dass sie bisher über 5.000 aserbaidschanische Soldaten, dass über 5.000 aserbaidschanische Soldaten inklusive syrischer Milizen umgekommen sind. Das ist wahrscheinlich eine sehr stark aufgeplusterte Zahl. Aber wenn man davon ausgeht, dass die veröffentlichen auch Listen von identifizierten getöteten Soldaten und da sind sie, glaube ich, bei über 600 bisher, ist das, selbst wenn die Zahlen sehr aufgeplustert sind, kann man daraus ablesen, dass die Verluste riesig sind auf beiden Seiten. Und für Armenien, Aserbaidschan veröffentlicht regelmäßig Videomaterial von diesen Drohnenschlägen. Das sollte sich jeder ganz genau überlegen, ob man sich das angucken möchte, weil das sieht halt halb so wild aus, wenn die auf den Panzer schießen damit, weil man da die Menschen nicht sieht, die in dem Panzer sind. Aber sie veröffentlichen auch Videos, wie sie Drohnenschläge auf Personengruppen durchführen. Also da stehen halt 20 Leute zusammen, die schießen halt mit den Drohnen in die Personengruppe rein. Das veröffentlichen die alles, aber daran kann man halt ablesen, wie riesig die Verluste sein müssen. Und momentan weiß man halt mehr über die Verluste der armenischen Seite, weil die Aserbaidschaner halt die ganze Zeit diese Videos aus den Drohnen veröffentlichen. Das können die Armenier natürlich nicht so machen. Aber ja, also es gibt eine erdrückende militärische Übermacht Aserbaidschans. Es gibt allerdings auch einen unendlichen Kampfeswillen der Armenier, die halt genau wissen, dass wenn sie da verlieren, dann sind sie eh weg. Also für die ist es so ein Kampf um Leben und Tod. Und entsprechend würde ich die ungern als Gegner haben wollen. Die Frage ist halt, wie viel das kompensieren kann, diese Luftüberlegenheit. Man darf aber auch nicht außer Acht lassen, die Kämpfe sich jetzt in ein gebirgiges Gebiet verlagern, was natürlich Kampfhandlungen sehr, sehr schwierig macht, weil Nachschubversorgungslinien schwieriger zu halten sind. Ja, und dass der Winter vor der Tür steht.
Winter is
Das
coming.
ist Winter is coming. Würde einerseits bedeutet das natürlich, dass für die humanitäre Versorgungslage sehr schlimm für die Zivilisten machen dürfte. Andererseits dürfte zum Beispiel Schneefall dürfte es auf dem Boden fast unmöglich machen, ordentlich vorzurücken. Und bei schlechtem Wetter funktionieren die Drohnen natürlich auch schlechter. Also Schneefall könnte den Einsatz der Drohnen deutlich schwieriger machen und dann wird es auch für Aserbaidschan schwieriger. Also ich meine, wie gesagt, es ist schwierig, das
Ja,
realistisch
aber
einzuordnen.
wir als Deutsche sollten doch am besten wissen, dass Krieg im Winter eine ganz schlechte Idee ist.
Ja, aber das wissen wir, aber das Teil der Wahrheit ist halt, dass es für beide Seiten
Ja, es ist
halt
für beide
schwierig
Seiten
ist
schlecht.
und insbesondere für die Zivilbevölkerung, weil Aserbaidschan in der Hauptstadt Stepanakert ganz gezielt zivile Infrastruktur unter Beschuss genommen hat. Also da wird es keinen Strom, da gibt es keinen Strom, da gibt es keine Heizung, da die haben halt alles kaputtgeschossen und das wird im Winter sicherlich sehr hart. Und ja, ich hoffe, dass es dann irgendwie möglich sein wird, die Zivilbevölkerung da zu versorgen, weil ein paar 10.000 Leute dürften da schon noch sein, die ja, die versorgt werden müssen.
Was passiert denn, wenn Aserbaidschan das Gebiet um und in Bergkarabach einnimmt mit der Zivilbevölkerung, die hauptsächlich armenisch ist?
Also, das kann ich natürlich nicht wissen. Da gehen die Aussagen auseinander. Die aserbaidschanische Regierung sagt natürlich, dass die, das sind ja also deren Bevölkerung und die werden die gut behandeln und die dürfen da bleiben. Es gibt ein sehr lustiges Propagandavideo von den Aserbaidschanern, wie so ein, da gehen so zwei Soldaten zu so einer Bruchbude. Und da kommt dann so eine Frau raus und sagt so, ah, hallo, wer sind Sie? Und so, ja, wir sind aserbaidschanische Soldaten, was machen Sie hier? Ich bin Armenierin, ich bin Verkäuferin. Ah, schön, was machen Sie hier? Und so, ja, wir kommen hier, holen uns unser Land jetzt zurück. Und sie sagt, so, ah, willkommen zu Hause. Das ist so sehr, das ist so Teil des Propagandakrieges, auch dass die behaupten, dass sie die Menschen da gut behandeln werden. Ist halt eindeutig gestellt. Aber ich gehe davon aus, dass da kein einziger Armenier. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die es nicht schaffen, da wegzukommen rechtzeitig, wahrscheinlich das nicht überleben werden.
Es gibt hier eigentlich ein Prinzip in diesem Podcast, ich kann ihn negativ nicht enden lassen. Und das ist sehr negativ. Nichtsdestotrotz, hättest du darüber hinaus noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ja, ich will noch mal ganz kurz, weil ich will ja nicht behaupten, dass ich in einem Konflikt neutral bin, weil ich halt so zweimal da war und da auch Leute vor Ort kenne. Aber was halt, dass diese Tragik für beide Seiten opfern da wahrscheinlich jetzt in diesem Krieg gerade eine Generation junger Männer. Und wenn man, es gibt auch ein paar Leute aus Aserbaidschan, die darüber berichten. Letztens hat jemand geschrieben, dass der Betreiber von seinem Lieblings seiner Lieblingskneipe in Baku
Das habe ich gesehen, das ist auch sehr tragisch.
an der Front umgekommen ist. Und wir müssen uns nichts vormachen, dass vielleicht gerade in Aserbaidschan aufgestachelt über diesen Hass so ein, diese Kriegslust da ist. Aber ich glaube, dass es ja auch wie in den Kriegen, die Deutschland entfesselt hat, war das ja auch so, dass das sehr ernüchternd wird, wenn diese Realität näher an die Leute kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es, wenn die militärische Überlegenheit Aserbaidschans so groß ist, dass ihnen gelingt, diese Region komplett unter ihre Kontrolle zu bringen, dürfte der Preis so hoch sein, dass das sich am Ende nicht wie ein Sieg anfühlt. Und das ist für beide Seiten schrecklich. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mich sehr gerne daran zurückerinnere. Es gibt in Stepanakert eine Kneipe, einen Pub in einer Garage. Das ist so der hippe progressive Laden, wo die drei Expats hingehen, die da wohnen und die ganzen progressiven jungen Leute. Und ich habe dazu auf Twitter auch ein, ich habe ein Foto auf Twitter davon gepostet. Der hat so einen alten Bus in den Garten gestellt und wollte den in Übernachtungsmöglichkeiten umbauen. Und der ist so außen mit ganz viel so Hippie-Zeug bemalt. Make peace, not war. Und diese ganzen Klischee-Hippie-Sprüche. Aber für mich war das immer der Eindruck, das war mein Eindruck, den ich da gewonnen habe. Wenn man da hingeht, niemand redet über Krieg, niemand redet über Hass. Die Leute wollen einfach, die wollen halt in Freiheit und Frieden leben. Und ich wünsche mir sehr, dass ich alsbald dahin fahren und mit meinen Freunden vor Ort ein Bier in dieser Kneipe trinken kann. Und ich hoffe natürlich, dass der Konflikt gelöst wird und die Menschen, ja, die Menschen irgendwie die Chance haben, diese Traumata irgendwann zu überwinden, die sie jetzt schon wieder erleben, weil das ist halt für einige Leute, für viele Leute da jetzt der dritte Krieg in 30 Jahren. Und das, man kann sich ja, ich war immer begeistert und beeindruckt davon, wie die Leute vor Ort sich ihren Geist aufrechterhalten haben, trotz dieser Erfahrung. Man muss ja, wenn man nach Stepanakert fährt, jeder ältere Mann, der da quasi auf der Straße ist, ist ein Veteran. Also alle haben da gekämpft. Wenn es jetzt Fotos aus der Parlamentssitzung da gibt, dann tragen halt fast alle Männer Militäruniformen, weil sie im Zweifelsfall halt auch mit dienen. Das ist auch so der Unterschied zu Aserbaidschan. Der Präsident von Bergkarabach, der ist selber Veteran. Der fährt da, es gibt Fotos, die so ein bisschen viral gegangen sind, weil er morgens mit so Soldaten an der Frontlinie Kaffee trinkt. Und auf der anderen Seite hat man halt so einen elitären Bonzentypen, der quasi die Präsidentschaft von seinem Vater geerbt hat, der wahrscheinlich noch nie, der da irgendwie die großen faschistischen Reden hält und da sie sich auf so einen ekligen Personenkult ergibt. Ja, ich hoffe einfach, dass wir eines Tages wieder dahin fahren können und mit den Leuten über Demokratie und Freiheit reden können. Und das wird, selbst wenn sie da bleiben dürften, wäre das nicht der Fall, wenn Aserbaidschan gewinnt, weil es da keine Freiheit und keine Demokratie gibt. Für niemanden. Auch nicht für Aserbaidschaner.
Okay, herzlichen Dank. Ein bisschen Melancholie, ein bisschen Hoffnung dabei und hoffen wir auf das Beste und auf Frieden. Herzlichen Dank, dass du im
Das auf jeden
Podcast
Fall.
warst und vielleicht hören wir uns mal wieder. Bis dann.
Ja, bis dann.
Zum Abschluss, ja, über Krieg reden ist nie angenehm und eigentlich gibt es nur Verlierer auf allen Seiten. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass die heutige Folge euch was mitgegeben hat, euch informiert hat. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Podcast unterstützen mit Überweisung, Amazon-Wunschliste, PayPal, Steady-Mitgliedschaft, alles drin, alles in den Shownotes zu finden. Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunder, wunder, wunderschönen Start in die Woche. Bleibt gesund, bleibt friedlich, lebt in einem friedlichen Land hoffentlich. Und ja, habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.